Lebenslauf, der Podcast von und mit Markus Ramers und Jörg Weitz.
Aloha zusammen zu Folge 15 unseres Lebenslauf-Podcasts. Wir können voller Freude behaupten, das Sommerloch, besser gesagt die Sommerpause, ist vorbei, oder Markus?
Wir sind wieder am Start.
Wir sind am Start. Motivierter als je zuvor?
Auf jeden Fall, genau. Ich glaube, das waren jetzt, wie lange haben wir Pause gemacht? 3 Wochen?
Irgendwie sowas.
Hat schon was gefehlt, ne?
Ja.
Aber war trotzdem auch mal gut, gerade auch nach der letzten Folge fand ich, die ja nochmal so ein bisschen anders war, dass man da nochmal so ein bisschen, ein kleines Break und jetzt starten wir mit einer sommerlichen Folge heute dann in die nächste Runde quasi mit Folge 15. Aber vielleicht können wir gerade auch nochmal sagen, du hast es eben erwähnt, wir haben ganz tolle Rückmeldungen bekommen nach der letzten Folge. Wir hatten ja Anfang Juli so eine Spezialfolge zu 5 Jahre Flutkatastrophe auch bei uns in der Region gemacht. Und ich fand das wirklich bemerkenswert. Wir haben über unterschiedliche Kanäle verschiedene Nachrichten bekommen, teilweise von Betroffenen, aber auch von Menschen, die da ganz viel Anteilnahme hatten. Und die haben uns dann nochmal ihre persönlichen Geschichten geschickt. Viele haben sich bedankt dafür, dass wir das Thema nochmal auch so sichtbar und hörbar im Podcast gemacht haben. Und glaube, dass das sehr authentisch war, gerade auch mit unseren beiden Gästen, mit Daniel, mit Recki, war das eine wirklich runde Sache. Und deswegen vielen lieben Dank für die netten Rückmeldungen. Die haben sozusagen die Motivation in unserer Sommerpause wirklich nochmal dann hochgehalten.
Absolut. Und bedanken wollen wir uns natürlich auch für euer Vertrauen, denn teilweise waren das schon sehr, sehr persönliche und auch wirklich sehr, sehr emotionale Nachrichten, die wir bekommen haben mit euren eigenen Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Und wie gesagt, dafür ein ganz großes Dankeschön, dass ihr uns damit auf eure persönlichen Erfahrungsreisen mitgenommen habt. Ja, heute sind wir ein Stückchen weiter und Aloha läutet eine Sommerfolge ein, denn wir, kann man ja sagen, wir befinden uns mitten im Hochsommer. Wir haben jetzt gerade Sonntag und ausnahmsweise scheint die Sonne mal nicht. Eben sind so ein paar kleine Regentropfen runtergefallen.
Aber nur so Mini-Tröpfchen.
Mini-Tröpfchen.
Ne? Ja, genau.
Mini-Tröpfchen. Ja, also ich glaube, der Rasen hat gerade mal so ein kleines bisschen gerülpst. Ja. Es hat einen Grund, Markus, warum wir natürlich auch eine kleine Pause hatten. Und der Grund warst du.
So lassen heißen.
Weil du warst nicht da.
Ja, ich war
nur also da. Teilweise warst du nicht da. Erzähl, wie ist es dir ergangen in dieser Zeit?
Ja, ich war tatsächlich im Urlaub, freue mich auch immer auf den Sommerurlaub, weil das die einzige Gelegenheit ist, mal 2 Wochen oder ein bisschen länger, in dem Fall waren es 2,5 Wochen, so komplett raus zu sein. Wir waren in Frankreich und haben mit unserem Camper eine Rundreise gemacht. Ich glaube, wir hatten insgesamt 6 oder 7 Stationen, an denen wir waren. Das war sehr, sehr cool. Und ich war früher schon mit meinen Eltern, meiner Schwester, waren wir immer auf dem gleichen Campingplatz in Italien, sind wir Jahr für Jahr hingefahren. Das heißt, ich mag eigentlich auch gerne so Campingleben. Jetzt haben wir eben mehr so eine Rundtour gemacht. Wir haben so einen kleinen Camper, der ist durchaus oder wird langsam so ein bisschen beengt mit den beiden Kindern. Aber im Sommer ist das super, wenn man ganz viel draußen ist.
Klar.
Und man kommt dann viel rum. Und wir waren diesmal tatsächlich in Frankreich, deswegen auch ein herzliches Salut. Und ich habe dir ein Mitbringsel mitgebracht, so einen schönen Frankreich-Sonnenhut. Wie du siehst, habe ich da keine Mühen gescheut. Kosten habe ich schon gescheut. Es ist nämlich ein Werbegeschenk von einer Kaffeefirma. Und zwar, Frankreich bietet sich im Juli natürlich an, mal einen Abstecher zur Tour de France zu machen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich getan. Und daher resultiert auch dieser kleine Werbehut, den ich dir gerne schenke.
Ich habe mich auch gefreut.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben auch ein Foto gemacht. Das laden wir nachher mal bei Social Media hoch. Über den Geschmack lässt sich streiten, aber es ist auf jeden Fall ein auffallender Hut. Man kann ihn auch wenden. Ne? Den kann man von beiden Seiten tragen. Also entweder hier so in der Trikolore, Frankreich-Nationalfarben oder so in Rot-Weiß gehalten. Also kann man eigentlich auch beim FC anziehen, wenn man dieses Senseo so ein bisschen nach hinten klappt und so. Geht der fast schon durch als FC-Merch zur beginnenden Saison. Also, Frankreich war toll, wir haben viele Stationen gemacht. Ich bin sonst eigentlich immer mehr so der Italien-Fan, wenn es um diese klassischen Urlaubsländer geht. Mallorca mag ich auch gerne. Aber es war echt nochmal toll, in Frankreich zu sein. Habe das nochmal mit anderen Augen gesehen. Wir waren einfach mal so ein bisschen hier so Urlaubs, wie nennt man das, Dropping zu machen, Tipps zu geben. Wir waren am Lac d'Annecy, sehr schön. Mhm. So ein am Rande der Alpen quasi, du siehst die Berge drumherum. Wer jetzt zum Beispiel, man kennt so Lago Maggiore, Gardasee oder sowas, wer sowas mag, so diese Form von Seen, Lac d'Annecy, großartig, toller Fahrradweg drumherum, nettes Städtchen, man sieht den Mont Blanc, man kann da toll Fahrrad fahren, wandern, aber auch im See schwimmen und finde ich toller Tipp. Dann sind wir weitergefahren, waren dann so im Ecrin Nationalpark an einer Stelle, an so einem Fluss, auch sehr schön, da so ein bisschen idyllischer, ruhiger. Waren dann noch am Lac du Sang-Croix in der Verdun-Schlucht, ist so ein Touri-Hotspot, aber richtig schön, tolles türkises Wasser da, diese Schlucht, großartig. Dann sind wir ans Meer gefahren, waren auf einem riesen Campingplatz, können wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen, 45 Hektar groß. Oh. Camp du Domaine, Bormes Les Mimosas, ist an der Côte d'Azur, direkt am Meer, aber riesig einfach so, allein diese Anlage. Dann sind wir wieder Richtung Norden gefahren, waren an der Ardèche, traumhaft. Da habe ich vielleicht die schönste Fahrradtour meines Lebens gemacht, dann da so oberhalb der Ardèche, auch da so diese ganze Schlucht und wie das aussieht, großartig, Pont d'Arc, Weltkultur, Naturerbe und so weiter, also wirklich toll. Und zum Abschluss waren wir dann noch in Colmar, im Elsass, auch so ein Städtchen wie ein Museum. Mhm. Also du gehst da durch und denkst, diese ganzen Fachwerkhäuser und so, also völlig irre. Da war es unglaublich heiß dann, als wir da waren. Aber richtig schön, um vielleicht zwei ernste Sätze zu sagen. An zwei, drei Stellen habe ich mitbekommen, das hat man in den Nachrichten ja gelesen, Waldbrand. Großes Thema auch in Frankreich, in Spanien, in vielen Ecken. Wir haben einmal Flugzeuge gesehen, die dann auch zu so einem See geflogen sind, um dort Wasser zu holen. Das war also jetzt nicht unmittelbar in unserer Nähe, aber man hat das gesehen. Handywarnungen haben wir einmal bekommen, fand ich bemerkenswert gut, so als jemand, der sich auch beruflich mit Gefahrenabwehr beschäftigen muss, dass so dieses Cell-Broadcast-System auch europaweit funktioniert. Ich bekomme auf mein Handy, ohne eine bestimmte App zu haben, automatisch eine Warnmeldung, weil wir in so einem gleichen Departement waren, wo halt eben so eine entsprechende Gefahrenstufe war. Und nachher haben wir weniger davon mitbekommen, war schon eine super ernste Geschichte da, auch entsprechende Warnhinweise, Meldungen. Und wir haben ja auch bei uns hier im Kreis ein paar Einsätze gehabt. Genau. Das habe ich zwischendurch verfolgt und hatte auch dann Rücksprache immer wieder mit den Kolleginnen und Kollegen unserer Feuerwehren, wie die Lage hier ist. Zum Glück immer wieder schnell in den Griff bekommen. Aber da merkt man schon diese Trockenheit, die Hitze, die ist mit Risiken verbunden. Deswegen diese ernsten Sätze, auch das habe ich mitbekommen im Urlaub, ohne dass uns das jetzt irgendwie sehr eingeschränkt hätte. Also das war die Tour, also insofern die Touristentipps. Und Highlight war für mich als großer Sportfan dann halt so die Abstecher zur Tour de France einfach. Ja, das war großartig.
Habe ich gesehen. Ja. Du bist, glaube ich, auch ein Teil der Strecke selber. Danach war das? Dann, also quasi nachdem das Feld vorbei war, da bist du vorher gefahren. Das habe ich gar nicht so zeitlich einschätzen können.
Also wir haben zwei Etappen gesehen, live vor Ort. Bei der ersten waren wir einfach nur so da. Die zweite Etappe bin ich tatsächlich vorher gefahren. Vorher, okay. Also nicht komplett, sondern den Schlussanstieg bin ich gefahren. Und dann bin ich nochmal nachher im Elsass eine Fahrradstrecke gefahren, die dann anderthalb Wochen vorher von der Tour de France, von den Männern dann auch gefahren worden ist, auch ein Berg, habe ich das mal so eingebaut. Also was schön ist, wir sind ja beide große Fußballfans.
Ja.
Und ich habe jetzt nochmal diesen Radsport, ich mache selber ja gerne, fahre ich auch Rennrad und mag das so unterwegs zu sein, aber ich bin nochmal ein größerer Fan geworden dadurch, weil ich das unglaublich faszinierend finde, was die erstens sportlich leisten. Mhm. Habe das früher als Kind immer schon mit meinem Vater geguckt, so diese Zeiten von Jan Ulrich und das, was Lance da war,
Armstrong. Lance Armstrong.
Ja. Jetzt hat das natürlich alles eine dunkle Seite auch gehabt mit den Doping-Geschichten. Ich glaube, es wird in keiner anderen Sportart so viel kontrolliert aktuell wie im Radsport. Und trotzdem haben die immer so ein bisschen so diesen Generalverdacht, ob berechtigt oder nicht. Also bin ich jetzt nicht hinterher, aber dieser Sport selber ist einfach trotzdem so ein faszinierender. Und als Fan ist das so toll, weil du kannst so unmittelbar einfach daran teilhaben. Du brauchst kein Ticket. Du gehst durch keine Sicherheitskontrolle. Wir sind auf dem Hinweg, wir waren auf dem Weg zu diesem Lac Nancy und habe ich gesehen, Mensch, die Tour, die kommt noch hier irgendwo in der Nähe vorbei. Lass mal da mal einen Abstecher machen. Dann guckst du dir an, wo ist die Strecke an dem Tag? Wie kommen wir am nächsten daran? Haben wir irgendwo so einen Ort, ein bisschen weiter, 3-4 Kilometer von der Strecke entfernt geparkt, sind dann da zu Fuß rübergepilgert, hunderte Menschen das Gleiche gemacht, in so einem kleinen Dorf an so dieser Bergankunft, Wahnsinnsstimmung da schon, alle irgendwie so mit ihren Fahnen bunt und dann wird jeder einzelne Fahrer da hoch angefeuert. Also das, was manchmal auch bei Fußball seine negativen Seiten hat, wenn es so um diese Fan-Rivalitäten geht, die ja alle im gesunden Maße gut sind, aber auch mit Beleidigungen und mit Wüstengeschichten gibt es da null. Da wird der letzte Fahrer genauso angefeuert wie der erste. Cool. Und das ist so cool. Und du stehst halt direkt an der Strecke und machst das mit. Ne? Also bevor die Fahrer kommen, kommen diese Werbekarawane, die schmeißen dann irgendwie Zeugs, wie die Wahnsinnigen. Denkst, was ist hier los? Ne? Die fahren dann mit so lustigen Wagen und sowas hoch. Aber das war wirklich toll. Und dann erkennst du manchmal einen Fahrer, irgendwie der deutsche Meister fährt an so einem schwarz-goldenen Trikot und jubelst den irgendwie zu. Klar, wie Pogacar im gelben Trikot. Und Wahnsinn, was die für eine Geschwindigkeit da diesen Berg hochfahren können auch. Und die weiter hinten fahren, so diese Helfer, die haben ja manchmal da nicht mehr so viel zu tun. Die haben vorher Tempo gefahren und die fahren dann locker noch hoch ins Ziel. Dann sind welche, die machen dann irgendwie, fahren auf einem Rad oder sowas. Die fahren
das Vorderrad
hoch und fahren dann den Berg hoch, weiß ich, mit so 10% Steigung und heben ihr Vorderrad hoch und machen dann noch eine Show. Andere heizen so die Laola an, weil sie gerade in der Kurve mit vielen Fans sind.
Cool.
Und klar, einige Fans, die campen auch an der Strecke direkt. Das haben wir jetzt nicht gemacht und sind immer irgendwie dann dahin. Und an die zweite Etappe, die wir gesehen haben, da bin ich halt vorher mal am späten Vormittag da hochgefahren. Und war die Strecke ja schon bereitet, einige Fans schon da. Da wurde ich auch angefeuert, alle, alle, alle. Und denkt man sich, Mensch, da gibt es auch nochmal Gas. Man fühlt sich fast so, als ob man selber da drauf ist. Dann fährt man so durch diese Flammen Rouge, die immer so am letzten Kilometer ist. Denkt so, wow, ey, mega. Und da war witzig. Dann bin ich wieder runtergefahren, habe dann unten in so einem Ort mit meiner Familie dann die Werbekarawane und die Tour wieder gesehen, wie die durchfuhren. Und die Teambusse, die konnten nicht hochfahren auf den Berg, weil das war so eine Skistation und natürlich irgendwie dann räumlich beengt. Und dann fahren die Fahrer alle nachher wieder runter den Berg, um zu ihrem Bus zu kommen.
Okay.
Und die fahren dann einfach, und die Fans, die dann teilweise mit dem Rad auch irgendwie hochgefahren sind, fahren mit denen da runter dann so zusammen. Die haben dann alle so ein Leibchen an oder sowas, aber es ist so total nahbar. Das kannst du dir woanders irgendwie nicht vorstellen. Das ist so, als wenn du irgendwie im Rhein-Energiestadion vorher beim Aufwärmen mit aufs Spielfeld darfst auch mal so ein bisschen kicken und versuchen. Und nach dem Spiel würden die Spieler mit dir zusammen in der Straßenbahn sitzen und quasi nach Hause fahren. Cool. Oder sowas, ne? Aber cool. Das ist, also das, vom Gefühl her fand ich das sehr, sehr cool und hat mich wirklich imponiert und begeistert. Also bin ein großer Fan, muss ich sagen.
Jetzt hast du ja viel erzählt und ich habe zwei Fragen. Wir haben irgendwann mal, als wir eine Folge aufgenommen haben, ich weiß nicht, ob wir da über Urlaub gesprochen haben, da hast du ja gesagt, du bist schon so der Typ, der gerne alles plant im Vorfeld. So, und jetzt hast du ja eben so eure Reiseroute beschrieben. Ja. Ich denke mir jetzt, das wirst du ja nicht spontan gemacht haben. Das heißt, das wird ja eine ausgeklügelte Reiseplanung gewesen sein. Wie viel Zeit hast du mit der Vorbereitung verbracht?
Gar nicht so viel. Also, nee? Ja, so okay. Ein bisschen, klar, so ein bisschen Google Maps, so ein bisschen zu gucken, wie weit sind die Fahrtstrecken dazwischen, dass wir immer meistens so 3-4 Stunden Fahrt nur haben von der einen zur anderen Station quasi, dann geguckt, wo es irgendwie ein Campingplatz, wir waren auf kleinen Campingplätzen an der Dech, wunderschön, so direkt irgendwie am Fluss, dann sind wir in den Fluss reingegangen, haben im Fluss geschwommen, wir haben im See waren wir schwimmen, am Lac Nancy, wir waren im Meer schwimmen und wir waren auch mal im Pool schwimmen, als wir dann irgendwie am Campingplatz einen Pool hatten. Das heißt, wunderbar, ganz viel irgendwie im Wasser. Sowas gucke ich natürlich, was ist das irgendwie da für die Kinder und was passt irgendwie so von der Route und wie sieht das aus, wie ist es von den Fahrzeiten her und dann so ein bisschen zusammengewürfelt. Also macht mir eigentlich Spaß in der Planung und insgesamt so. Und wie die Tour de France dann reinpasst, da habe ich so ein bisschen geguckt, wie das denn potenziell passen könnte und habe das dann so ein bisschen angepasst. Wir hatten zweimal zwischendurch auch nichts gebucht, einzelne Nächte, wo wir dann halt so ein bisschen gucken mussten, wie weit kommen wir und wie machen wir das dann. Mhm. Ne? Und das Ja. War eigentlich sehr abwechslungsreich und eine ganz schöne Geschichte. Dieser Riesencampingplatz, den wir da am Meer hatten, war natürlich am längsten. Das fanden die Kinder toll, weil da war Fußballplatz, da war hier so Mini-Disco, Mini-Club und all das Ganze. Ja, das war aber schon so riesig, dass das da einen Zug gab, so eine Bimmelbahn. Was ist das? Diese Büsschen, diese kleinen Züge, die so lang fahren, die dann so über den Campingplatz fuhren, um irgendwie zum Strand oder sowas runter. Weil wenn du zum Strand gegangen bist von unserem Standort aus, unserem Stellplatz, war das schon so, boah, knappe halbe Stunde, über 20 Minuten.
Echt?
Ja, ja, waren das. Morgens mit dem Brötchen sind wir, meine Frau und ich, dann schon mal Brötchen holen oder Baguette holen gefahren oder sowas im Supermarkt, der irgendwo in der Mitte auf dem Platz drauf war. Das war schon riesig, 45 Hektar.
Ja, gut, klar.
Ist schon Wahnsinn. Da weiß nicht, das sind, glaube ich, über 5000 Fußballfelder groß, dieses Ding. Und
Ja.
Da passen ein paar Leute quasi drauf, würde ich sagen. Hat so seine Vor- und Nachteile, so ein großes Ding. Da ist natürlich dann irgendwie so viel, da haben wir ein bisschen Paddle auch gespielt, Tennis gespielt, sowas gab es da. Ne? Das ist schön, auch so eine gewisse Infrastruktur. Was ich generell an Campingplätzen mag, wäre auch eine Frage an dich. So zum Urlaubsverhalten gibt es ja verschiedene Typen.
Ja.
Ich mag das tatsächlich auch auf Campingplätzen so, diese Atmosphäre.
Ja.
Mir ist nochmal so aufgefallen, wenn du dann irgendwie so in diese Waschhäuser, die Sanitärhäuser läufst, so mit deinem Handtuch, Duschzeug, wenn du da irgendwie duschen gehst oder Zahnbürste oder Klopapier unterm Arm oder sowas, ne? So ganz klassisch. Da bin ich ja so ein bisschen, bin ich ja so im Herzen so Sozialist, ne? Und,
ja.
Und finde das irgendwie auch schön.
Total.
Weil da gibt es irgendwie so keine, so keine Unterschiede. Du merkst den Menschen jetzt nicht an, was haben die für einen Job und wie viel Geld haben die und so. Wo im Zweifel steht man da gemeinsam beim Geschirrspülen irgendwie und ist dann da mit seinem Zeug unterwegs. Und wenn man was Spüli braucht, dann fragt man nochmal nach. Da gibt es natürlich welche, die da mit so einem Wahnsinnsmobil ankommen und perfekte Ausstattung haben. Andere, die sich so ein Glamping-Zelt, was auch dann mehr kostet, auf der Anlage gönnen. Und wieder andere, die sind einfach nur mit einem kleinen Zelt da. Mhm. Aber trotzdem sind irgendwie alle irgendwie da in dieser gleichen Anlage. Erlebe ich an wenigen Punkten noch so dieses gesellschaftsschichtenübergreifende. Und eigentlich ist es schade, weil wir das immer mehr verlieren. So. Im Stadion geht es mir genauso zum Beispiel. Ne? Mhm. Wenn du jetzt im Stadion bist und du freust dich darum, das spielt gar keine Rolle, du sitzt da irgendwie im FC-Trikot und ist der andere jetzt neben dir großer Manager oder ist der irgendwie ein ganz einfacher Arbeiter oder Rentner oder wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Ne? Und das finde ich schön, das ist so ein bisschen auf so einer Campinganlage ähnlich, ist so mein Eindruck. Deswegen gefällt mir das. Hin und wieder. Ich bin auch mal gerne im guten Hotel, so ist es jetzt nicht, aber das ist ganz schön. Also ist durchaus ein Urlaubstyp, der mir sympathisch ist.
Ich mag das auch. Ich hatte das bis 2016. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
Du warst doch immer irgendwo
auf Norderney.
Auf Norderney. Da hattet ihr auch so einen festen Platz, hast du mal
erzählt. Genau. Schön auf dem Campingplatz. Zweitwohnsitz dort.
Ach, du hast sogar Zweitwohnsitz
dort? Ja, musstest du damals anmelden.
Ach, weil ihr so Dauercamper
wart. Ja, genau. Ah, okay, genau. Ja. Und ich bin ja auf diesem Campingplatz, wenn du so willst, habe ich ja meine Kindheit, meine Jugend verbracht. Und ich finde, es gab damals irgendwie nichts Schöneres. Morgens, wenn du wach wurdest, du warst den ganzen Tag unterwegs, hast dich irgendwo durchgefressen, ja, kamst dann irgendwann nach Hause. Und genauso haben wir das bei unserem Sohn auch gemacht. Also na, der hat auch diese Freiheit gehabt und hast ihn den ganzen Tag nicht gesehen. Aber du wusstest, irgendwie ist passiert nichts.
Ja,
ne? Also das heißt auch dieses Urvertrauen. Genau das, was du sagst. Ich bin ja nun auch beruflich viel in Hotels unterwegs. Ich mag das dann auch, mich mal betütteln zu lassen. Aber ich finde eben gerade diese Autonomie, die du wiederum beim Campen hast, zu sagen, dann setze dich eben mit Latschen raus und frühstückst. Ja,
genau.
Und wie du jetzt aussiehst, ob du die Haare auf halb acht hast oder nicht,
ja.
Mit der Klorolle zum Waschhaus. Das ist dann eben so. Ne? Ich liebe das. Und ich bin auch ganz ehrlich, mir fehlt das total, dass ich das nicht mehr habe. Also dieses einen Fixpunkt zu haben, wo du sagst, Wetter ist schön, ich fahre jetzt mal für 3 Tage weg. Ja, ich meine, gut, da hast du mit dem Wohnmobil natürlich wiederum andere Möglichkeiten.
Mhm. Mache ich aber viel zu selten.
Ja,
das ist das erste Mal, dass wir dieses Jahr gefahren sind. Ne?
Echt?
Wir haben den ja eigentlich auch mal am Wochenende zu fahren oder sowas,
ja,
mal so kleinere Trips zu machen. Weil ich meine, ansonsten könntest du ja auch einen leihen oder ich sag mal, es gibt ja auch auf diesen Campingplätzen so Mobile Homes oder so Art Apartments, die du auch buchen kannst, wenn du dahin willst. Aber wir waren wirklich jetzt zum ersten Mal dieses Jahr weg. Lager daran, dass immer wieder mal was war, ein Wochenende, Familienfeste oder sowas. Ne? Auch da, wenn ich keine Termine hatte, ansonsten relativ viel um die Ohren. Im Ostern waren wir dann mal in London, weil wir mal nochmal in die Stadt fahren wollten. Und so hat sich das irgendwie ergeben, dass wir zum ersten Mal mit dem Camper unterwegs waren jetzt im Sommer.
Ich habe eine logische Frage an dich. Ja. Wir haben ja ganz kurz eben mal so gesprochen. Jetzt, also unser Podcast heißt ja Lebenslauf, ne, weil wir ja dann im Regelfall gemeinsam laufen, uns auch immer so ein bisschen über Sport unterhalten wollen. Jetzt habe ich auf Strava gesehen in dieser Zeit, du hast gezündet. Ja? Das bedeutet, du hattest gefühlt jeden Tag irgendwelche Aktivitäten. Und jetzt sollte man davon ausgehen, wenn du, ich weiß es nicht, 2 Wochen gefühlt jeden Tag Aktivitäten hast, dass sich das körperlich bemerkbar macht. Hat es bei dir auch allerdings?
Ich stehe voll im Saft. Die Frage ist, in welchem Saft? Also tatsächlich ist es so, ich habe im Urlaub immer wieder, jeden Morgen checke ich Mails und habe auch einzeln meine Videokonferenz gemacht oder mit Kolleginnen und Kollegen im Kreishaus telefoniert. So ganz abschalten kann ich irgendwie nie. Was für mich am erholsamsten ist, wenn ich immer auch aktiv bin. Also wenn wir wandern gehen, wenn ich klar mit den Kindern irgendwie im Meer rumspiele und all das, aber auch wenn ich mich sportlich betätige. Mhm. Das heißt, das Schöne an dem Camper ist, Rennrad dabei, Laufschuhe dabei und ich habe tatsächlich eine Art Trainingslager gemacht, ist mir nachher aufgefallen. Also ich habe in den gut 2 Wochen habe ich 7 Laufeinheiten gemacht, war 6-mal mit dem Rennrad unterwegs, habe 3-mal Paddle gespielt, 1-mal Tennis gespielt, dazu war ich noch irgendwie am Stand-Up-Paddle und habe irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, irgendwie Schwimmen und Ball werfen und all das auch gemacht. Das heißt, eigentlich muss es ein Wahnsinns-Trainingslager sein, ich müsste so richtig in Form sein. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass die Ernährung gelitten hat im Urlaub, denn klar, in Frankreich musst du mal einen Crepe essen und irgendwie jeden Tag 1 bis 2 Eis gehören dann irgendwie auch dazu und dann gibt es ganz viel Baguette und dann, ja, hier nochmal was und habe ich gedacht, naja, komm, dann trinkst du halt nicht wie sonst Wasser, sondern trinkst du mal irgendwie eine Cola, weil du hier gerade irgendwie was Erfrischendes brauchst und sowas. Das heißt, ich glaube, ich habe am Ende, ich habe mich jetzt gewogen, als ich drüber, ich habe 2 Kilo zugenommen, trotz massiven Trainingslager. Also irgendwas ist da schiefgelaufen in meiner Planung. Trotzdem war es schön, weil ich aktiv war, viel unterwegs war und auch Zeit mit der Familie hatte. Und also ich bereue es jetzt nicht. Ich hatte nur gedacht, das müsste ein anderer Trainingseffekt da rauskommen, weil das gelingt mir im Alltag natürlich nicht, dass ich irgendwie jeden Tag laufen gehe, Rennrad fahre oder irgendwas mache. Ja.
Aber rundum gelungene Zeit.
War eine gute Zeit, ja, aber sozusagen das Trainingslager mit mäßigem Erfolg. Aber du warst auch im Trainingslager, habe ich gesehen.
Ja, also ich habe mir
anderes Trainingslager.
Ja, ich habe mir ja im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, also was ich so erzählen könnte, was so in den letzten dann eben 3, 3,5 Wochen passiert ist. Und dann habe ich mal in den Kalender geguckt und habe festgestellt, ich war in der Zwischenzeit 2-mal beim Friseur.
2-mal sogar.
2-mal. Ja. Ich war einmal, du weißt ja, ich hatte ja 6 Reisewochen und ich war ja immer von sonntags bis freitags unterwegs, sodass ich gar nicht die Zeit hatte, zum Friseur zu kommen. Das heißt, ich hatte eine richtige Matte. Ja? So, also das heißt, meine Highlights, ich war 2-mal beim Friseur, zwei, hallo Karin. Ja? Ja, dann war ich im Trainingslager des 1. FC Köln, das ich mitbegleitet habe. Das war in Kitzbühel. Besser gesagt in St. Johann, also in Kitzbühel, haben wir dann übernachtet. In St. Johann war der Trainingsplatz und das war eine schöne Zeit. Das war, ich glaube, intensiv ist da das richtige Wort für diesen Erfahrungswert, weil du einfach jeden Tag mit Menschen unterwegs bist und viel redest, was ja jetzt meine soziale Batterie, die ist ja dann durchaus immer ein bisschen früher leer. Deswegen schön anstrengend. Und weißt du, ich war das allererste Mal in Kitzbühel, also ich bin mal durchgefahren, aber vor Ort, St. Johann auch. Und weißt du, warum ich diese Zeit so abfeiere?
Warum?
Weil ich viele neue Rezensionen schreiben konnte.
Ach, in Kitzbühel. Ist Kitzbühel nicht auch so ein bisschen schickimicki?
Ja. Es
geht, oder?
Nee. Also
ist nicht ganz St. Moritz oder so, aber
Kitzbühel nee,
ist
schon so.
Also im Winter vor allem so, ne? Hier so mit, ist ja nicht hier so, im Winter ist doch hier diese tolle Abfahrt da in
Kitzbühel. Ja. Also ich war
auf der Streif und so.
Ja, ich war direkt an der Hahnkammbahn.
Du warst da?
Ja, okay. Ja, war ich direkt untergebracht. Ja. Und wenn du dann hochguckst auf die, ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, mal hochzufahren. Ja. Ich hatte auch E-Bike mit dabei, aber irgendwie hat das alles nicht funktioniert. War auch nur zweimal laufen da.
Mit dem FC oder alleine?
Nee, ich war vorher. Tatsächlich. Ich konnte eine Nacht so gar nicht schlafen. Und dann habe ich gedacht, komm, ne, weil es war auch echt heiß. Also ja, wir hatten einen Tag 36 ja, Grad in Kitzbühel. So, und dann bin ich um, ich glaube, 20 nach 5 aufgestanden, habe ich ein Selfie vor dem Mannschaftsbus noch gemacht, weil natürlich die Mannschaft noch am Pennen war und ich bin dann um den See gelaufen da. Nö, das war schön. Ja, viele neue Rezensionen. Und also wir hatten
ja eine Folge. Der Rezensator hat zugeschlagen.
Weißt du, wie oft meine Rezensionen mittlerweile gelesen wurden? Ich kann das auf meinem Profil sehen. 18 Millionen Mal.
Hör auf.
Ohne Scheiß.
Das ist Wahnsinn.
Ja, total. Und ich freue mich. Ich freue mich da. Ich freue mich über.
Hast du denn gute Rezensionen dagelassen in Kitzbühel?
Ja. Ja, also ich habe dir das ja schon mal gesagt. Im Regelfall schreibe ich ja sowieso keine schlechten, weil die werden sowieso gelöscht. Deswegen mache ich mir die Mühe auch nicht. Ja, das waren.
Fürs Hotel oder für Cafés,
Restaurants. Dann habe ich mir Wasserfälle angeguckt, wo ich hingewandert bin.
Ja gut, okay. Und dann hast du die Wasserfälle rezensiert. Ja,
natürlich.
Da will ich dich gefreut haben, die Wasserfälle. Das ist ein schöner. Aber wie kannst du auch den Wasserfall schlecht bewerten? Das ist ja auch dann so, ja gut, der sieht halt so aus, wie der aussieht. So, oder was? Vielleicht. Der ist aber öde, der Wasserfall. Viel zu wenig Wasser. Wird jetzt mal
viel
schlecht
zu laut.
Viel zu laut. Viel zu laut, dieser Wasserfall. Dreht ihn mal leiser.
Nein, aber pass auf. Also, ich war 2001 in Kanada.
Ja. Schöne Wasserfälle wahrscheinlich.
Ja, ja. Das heißt, also wir waren in Kanada damals im Killinery Nationalpark, im Algonquin Nationalpark. Also du hast einfach unfassbar viel Natur.
Schön da, ja.
Und damals war es eben so, dass es dann auch hieß, wir gehen die Niagara-Fälle besuchen. So, und jetzt geh mal 25 Jahre zurück. Da hast du eben nicht gegoogelt, ja, sondern da konntest du dir Reiseführer holen. Und ich habe das einfach auf mich zukommen lassen. Ja, und habe dann gedacht, wir fahren dann irgendwie mit dem Bus auf den Parkplatz, gehen dann durch den Wald.
Und dann sind die
Niagara-Fälle. Und dann gehst du wirklich gefühlt, ja, Kilometer weit und dann siehst du die Niagara-Fälle.
Ja.
Die Realität sah natürlich ein bisschen anders aus, ja. Das war für mich ein kompletter Kulturschock, dass da, ich weiß nicht, eine sechsspurige Straße direkt neben diesem Teil war, ja.
Echt?
Ist das so? Und ja, unfassbar. Ja, direkt hier Hard Rock Café, also wirklich, das ist so.
Echt? Ich war
ja
noch nie da.
Ja, das Ding, das ist einfach da und du stehst dann, das kann doch überhaupt nicht sein. Und also hätte ich jetzt für die Niagara-Fälle damals eine Rezension abgegeben. Ja. Die können ja nichts dafür, dass die eine Straße daneben gebaut haben. Aber es war so, ich habe es mir einfach anders vorgestellt. Ne?
So ein bisschen idyllischer.
Ja, und dann wirst du auf so ein Boot gefärscht, wie in einer Massentierhaltung wirklich. Ja? So, dann fährst du einmal an diesem Teil vorbei, kriegst einen Regenkipp über, das war's. Und du denkst, okay, das sind so die berühmten Niagara-Fälle gewesen. Und dann habe ich den See auch bewertet. Der hat auch eine Rezension von mir bekommen.
Von den Niagara-Fällen.
Ja, da oben drüber ist ein See.
Ah ja, genau. Ja.
Und der hatte eine schöne Liegefläche, der hatte zahme Enten. Das habe ich. Ich habe aber bemängelt, dass man sein E-Bike nirgendwo abstellen kann. Habe aber trotzdem 5 Sterne bekommen.
Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht.
Ja. Und also jeden neuen Ort, den ich besuche, der lädt natürlich zum Rezensieren ein.
Ach, Wahnsinn.
Ja, also von daher.
Hast du fleißig mit dem FC, wie würdest du denn den FC rezensieren im Trainingslager? Machen die guten Eindruck, die Jungs?
Weiß ich nicht.
Weil ich
habe so viele Gespräche geführt, ich habe einfach nichts mit.
Ist das dann nicht so, also wie ist das, wenn ich jetzt als Fan sagen würde, Mensch, finde ich cool, so Kitzbühel würde ich eh immer mal hinfahren und FC-Fan bin ich auch und vielleicht ist das im Trainingslager ganz spannend, dann sind die sowas nahbar. Ist das für den Fan interessant?
Ja. Also, wenn du...
Hat man mal näheren Kontakt zur Mannschaft, als das sonst irgendwie der Fall ist?
Ja, klar. Du hast immer, also Punkt 1, die Jungs, die nehmen sich im Regelfall vor und auch nach jedem Training immer die Zeit, Autogrammwünsche zu erfüllen. Dann hast du einmal einen Fanabend, wo alle Offiziellen dann eben mit da sind, ne? Also wenn das zeitlich alles passt. Also wenn es darum geht, einfach mal zu sagen, ich möchte mal, jetzt mal für die Kiddies, ne? Ich möchte mal meine Idole treffen oder ich möchte vielleicht auch mal Gespräche führen, ist im Trainingslager schon was vollkommen anderes. Ne? Also es waren ungefähr 500 Fans auch mit dabei. Super liebes Publikum, also Stammpublikum, dann Familien, die in der Nähe im Urlaub sind, die sich das
immer alle hinfahren und so, ja cool.
Ja, also total gelöste Stimmung. Aber tatsächlich, was auf dem Platz passiert ist, habe ich gefühlt, ich habe vom Testspiel, also ich war da, Ja, ich habe dann, ich glaube 1-1 gegen, nee, 2-2 ist es ausgegangen gegen Hertha. Das war nett, das war eine gute Zeit, Wetter war gut. Ich war mit tollen Menschen da auch vor Ort unterwegs, also von daher kann ich nur sagen, das war, war alles gut.
Schön.
Ja. Dann eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, weil sie für mich tatsächlich total ungewohnt ist. Ich war zwischendurch krank. Also krank. Du guckst gerade so.
Ja, mein Gott.
Nein, krank bedeutet, ich wäre eigentlich auf einem Seminar gebucht gewesen, also als teilnehmende Person, die ich letztes Jahr im Oktober oder November schon gebucht habe. Und ich habe mich unfassbar auf dieses Training gefreut, ja, und habe aber solche Kopfschmerzen gehabt und auch so ein bisschen Schüttelfrost, dass ich gesagt habe, bringt nichts, ich bleibe jetzt zu Hause. Das war montags. Und dann habe ich aber den Trainer habe ich kontaktiert, habe gesagt, hey, ich bin krank, ne? Mal gucken, wenn es morgen besser geht, dann würde ich einen zweiten Tag kommen und so weiter. Am zweiten Tag ging es mir aber auch nicht gut. Also bin ich zu Hause geblieben. Ich war auch wirklich ganz alleine zu Hause und habe dann krank auf der Couch gelegen und habe dann gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich einen Fernsehen angemacht. Und dann lief eben, keine Ahnung, 12.30 Uhr, 13 Uhr,
Trash TV.
Ja, sehr, sehr seltsames Fernsehprogramm.
Ja.
Wo ich gedacht habe, was ist das? Wer guckt denn sich sowas normalerweise an?
Ne? Ja.
So, und total spannend, weil ich dann eben auf der Couch gelegen habe und es, also mir war langweilig. Also mir war jetzt nicht, ich war nicht sterbenskrank, aber es hätte einfach nichts gebracht, da hinzufahren. Ne? Und dieses Kranksein bin ich als Selbstständiger einfach nicht gewohnt. Also ich bin in meiner gesamten Selbstständigkeit einen Tag ausgefallen.
Ach krass, okay.
Ja. Und dann liegst du auf der Couch und ich habe für mich festgestellt, dass das für mich ein ganz komisches Empfinden war, auf dieser Couch zu liegen und nichts zu tun, wohl wissend, dass ich eigentlich ja in einem Seminarraum sitzen müsste. Und da habe ich mir mal philosophisch die Frage gestellt, habe ich übrigens auch in den sozialen Medien einen Beitrag drüber geschrieben, wie definiert sich eigentlich krank? Und ich meine jetzt nicht die Definition der Weltgesundheitsorganisation, ja, sondern wann bin ich eigentlich krank? Und das war, also es war für mich eine ganz neue Situation, weil ich so mit diesem Gedanken, du liegst hier, obwohl du eine Verpflichtung hast eigentlich, ich kann damit überhaupt nicht umgehen.
Friedrich Merz würde ich lieben für deine Arbeitseinstellung.
Genau, ja, eigentlich, ja. Nein, aber das ist wirklich total komisch, ne? Weil, also, ich will das jetzt gar nicht pauschalisieren oder generalisieren, aber ich kenne schon Personen aus meinem Umfeld, wenn die einen Schnupfen haben, dann sind die eben krank. So krank, dass sie jetzt...
Eine ganze Woche.
Vielleicht auch 2 Wochen, weil sicher ist sicher. Ich könnte das gar nicht.
Ich bin auch selten krank, also tatsächlich.
Ja,
selten. Ich habe mal was, aber auch, dass ich jetzt so komplett ausfalle, ist wahrscheinlich, seit ich Landrat bin, das ist... Ein, zweimal irgendwie passiert sein, dann meistens aber auch nur einen Tag oder so oder 2 maximal. Ich war mal eine Woche Corona isoliert, weil ich Kontaktperson war.
Ja, das hast du mir mal erzählt.
Ja, genau. Das war natürlich dann in der Zeit so ein bisschen schwierig, wo man dann vorsichtiger war. Aber ansonsten wirklich selten, dass ich ausfalle. Ich habe auch schon mal einen Tag mit zu Hause geblieben, weil eins unserer Kinder krank war.
Mhm.
Und dann natürlich nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen konnte. Ja. Und dann je nachdem, was meine Frau beruflich so zu tun hatte, konnte ich dann manchmal Dinge von zu Hause aus erledigen. Dann irgendwie umswitchen in die Videokonferenz oder ähnliches. Ja. Je nach Kalender habe ich das auch schon mal gemacht und in Anspruch genommen. Aber ansonsten bin ich auch eher selten krank und mag das auch nicht gerne. So dieses... sonst mögen wir ja meinen, soll man jetzt mal schön mal auf der Couch zu legen, mal irgendwie nichts und sowas. Aber wenn du dich sowieso krank fühlst und dann irgendwie ist das was ganz anderes,
ja, genau.
Dann hat das irgendwie nicht so diesen Effekt. Also bei mir irgendwie.
Aber du auch kannst mental es auch
nachempfinden. Ich kann es total nachempfinden.
Es
fühlt sich total komisch an, weil du denkst, eigentlich ist jetzt gerade das oder das. Oder du blickst dann deinen Terminkalender und sagst, jetzt müsstest du eigentlich dies tun, das tun. Und ja, gerade wenn es jetzt irgendwie so ist, dass du jetzt nicht, ich sag mal, so sterbenskrank, dass du Fieber hast und schläfst oder sowas, sondern dass du einfach dich so fühlst, dass du sagst, boah, ich kann jetzt irgendwie nicht, aber du bist jetzt nicht permanent nur am Schlafen oder bettlägerig, das ist ein seltsames Gefühl, also
finde
ich selten, ja.
Und dann hatte ich natürlich auch meine Arbeit erledigt, logisch, und dann, also ich habe mich echt gelangweilt und das war eben das Komische, wo ich denke, ja, aber wenn du Langeweile hast, hättest du auch da sein können. Das war ein Flipchart-Seminar. Also du siehst, du guckst halt auf meinen Flipchart.
Du machst ja schöne Flipcharts. Ja,
genau. Genau. So, und aber es, das wäre jetzt quasi so ein Aufbaumodul gewesen. Und ich habe ja, ich mag das ja, mich weiterzuentwickeln. Und das hat mich eben noch mehr geärgert, weil das war einfach für mich. Ja. Ne? Die Zeit habe ich mir ja damals auch logischerweise geblockt.
Ja, es war kein eigenes Training, was du angebucht hast, angeboten hast als Trainer, sondern du warst selber der Teilnehmer. Genau. Und willst für dich nochmal was machen. Ist auch
doof.
Ist doof.
Wirklich, echt doof.
Aber du bist schnell wieder gesund geworden.
Ja.
Das ist gut.
Das ging dann.
Und was ich gesehen habe, du hast auch ein neues Projekt gestartet in einem Konkurrenz-Podcast. habe ich dich gehört heute. Ich war heute laufen und habe den Marathon-Podcast von unserem lieben Andreas Butz gehört. Du warst ja, glaube ich, schon mal ein oder zweimal da. Aber du steigst da jetzt offiziell als, wie nennt man das, Co-Host,
Irgendwie sowas.
Ja, genau. Mit ein. Hat mich sehr gefreut. Das zeigt, du bist jetzt wirklich in der Podcast-Welt so richtig angekommen.
Voll angekommen.
Du bist jetzt quasi der Profi von uns beiden. Warst du eh immer schon, was alle technischen Feinheiten und Einstellungen betrifft. Ich sitze ja hier nur zum Quatschen und du bist der Profi, aber jetzt quasi der zweite Podcast. Mhm. Also bei dir geht es steil nach oben in der Podcast-Karriere. Aber ich will gerne Feedback geben und vielleicht auch ein bisschen Werbung machen für die Läuferinnen und Läufer unter unseren Zuhörern. Der Podcast von Andreas ist ja ohnehin ein sehr guter Podcast für alle, die so ein bisschen mehr sich beschäftigen wollen mit Trainingssystematik, wie baut man einen vernünftigen Trainingsplan auf. Also wer jetzt so ein ambitioniertes Ziel hat, mal 10 Kilometer Halbmarathon oder sogar einen Marathon zu laufen, ist, glaube ich, da genau richtig, weil immer wieder was erklärt, was bedeutet eigentlich so die Herzfrequenz, was kann man mit einer Leistungsdiagnostik machen, was gibt es so für Bereiche vom pulsorientiertem Training, also du bist da tiefer drin als ich. Da gibt es eine ganze Menge so aus dem ganzen Bereich der Trainingsmethodik. Und ich fand das heute richtig schön, als ich euch beide gehört habe, während dem Laufen logischerweise, dass es jetzt auch nochmal so ein bisschen mehr durch deinen Part, du hast natürlich viel über dich selber erzählt, weil du auch mal dich vorgestellt hast als Person. Danke auch, dass ihr Werbung gemacht habt für unser Programm hier. Wie hast du es verkauft? Leichte Kost, hast du gesagt.
Leichte Kost.
Ja, klar. Leichte Kost ist das hier. Ja, aber da, du kamst sehr seriös rüber, ist mir aufgefallen.
Was? Also
ja, doch, du warst sehr seriös und ernsthaft unterwegs, finde ich gut. Alles gut, schöne Seite. Und
kennst du gar nicht.
Ich bin für die leichte Kost verantwortlich. Mit dem Andreas machst du hier seriösen Qualitätspodcast. Aber es war wirklich wirklich richtig gut. Ich habe mit Andreas auch eben mal eine Sprachnachricht gemacht, weil es ging ums Laufen schon mit einem fachlich kompetenten Anspruch, aber auch nochmal so ein bisschen um dieses Gefühl, das Verbindende. Ja. Was bedeutet das für einen persönlich? Der Andreas macht ja so irre Geschichten mit über 200 Marathons, die er gemacht hat, in aller Herren Länder und tolle Geschichten dabei erlebt.
Absolut.
Menschen, die er getroffen hat, besondere Erlebnisse. Und ich glaube, das ist schön rausgekommen in dieser Folge. Und wenn ihr es jetzt regelmäßig macht, erhoffe ich mir, dass es jenseits von Trainingsplänen auch so ein bisschen um das Laufgefühl vielleicht nochmal etwas mehr geht. Also ich gratuliere dir ganz herzlich zu dieser gelungenen Premiere und zum Aufstieg quasi in einem tollen zweiten Projekt. Hat mir gut gefallen.
Ja, es hat auch Spaß gemacht. Ich meine, wir kennen Andreas jetzt auch schon so ein bisschen länger. Ich bin eben auch ein großer Freund davon, wenn ich meine Läufe mache, dass ich ihm zuhöre und wie gesagt einfach die Geschichten, die er zu erzählen hat, ja, also bei seinen Reisen, die er hat, ja, einfach toll. Und das ist ja eben genau das Thema. Wenn wir beide laufen, also wir sind ja, also du hast da vielleicht nochmal einen etwas anderen Anspruch als ich, ne, weil du bist ja durchaus auch ein Wettkampfläufer, bei dem bist dann, du?
Ja, das ist sicher. Das ist mein, wie habe ich das mal formuliert? Das ist mein, so dieser kompetitive Instinkt,
genau,
den ich habe. Ja,
genau,
ja,
also ich mag es mich ja, mich selbst zu betteln oder wenn ich Aufgaben habe, aber ich habe eben jetzt so gar nicht diesen Anspruch zu sagen, ich laufe jetzt einen Marathon oder Halbmarathon in X, also unabhängig davon, dass ich weiß, was mein Potenzial hergeben würde. Vielleicht kommt das irgendwann noch, weiß ich nicht. Ich bin ja noch jung, aber wie gesagt, es gibt ja unterschiedlichste Facetten, warum man dann eben dementsprechend läuft. Und wie gesagt, wenn wir unsere Läufe gemeinsam machen, dann ist das für uns ja auch immer eine Quality Time. Also
je nachdem, wie viel man reden kann noch.
Aber, ja, genau. Ja. Aber du hast gehört, ich habe das ja auch gesagt, der Grund, warum ich es liebe, mit dir gemeinsam zu laufen, wir sind ja kalibriert. Also wir merken, auch wenn wir gemeinsam laufen, wann ist jetzt besser, auch mal nichts zu sagen, ne?
Ja. Sieht man ja auch oder hört man. Ja, und nur schnauft, wenn er nicht mehr antwortet, dann ist es, ja.
Und da brauchen wir ja nicht viele Läufe. Aber pass auf, da kann ich dir eine Anekdote zu erzählen. weil Andreas hatte mir ja die Frage so zum Thema Lebenslauf. Was machen wir überhaupt? Wie ist die Idee gekommen? Und dann habe ich ja auch gesagt, und das meine ich tatsächlich auch so, dass es teilweise Dinge gibt, die meine Frau über mich erfahren hat, weil wir beide da im Podcast drüber
gesprochen haben. Stimmt, das hast du erzählt.
Ja, genau. Schön, ja. Das wusste ich überhaupt nicht. Und da möchte ich jetzt einfach mal eine kleine Anekdote erzählen, denn ich habe in den letzten 2 Wochen oder vor 1,5 Wochen habe ich auch was über meine Frau erfahren, was ich nicht wusste.
Okay. Das klingt dramatisch.
Nein, gar nicht dramatisch. Also wenn wir die Zeit haben, dann mögen wir es, dann morgens eben auch mal wirklich ganz gemütlich einen Kaffee zusammen zu trinken. Ne? Meistens dann eben am Wochenende oder wenn ich eben nicht unterwegs bin. Und wir haben die unterschiedlichsten Themen, über die wir dann reden. Ne? So, und ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, wie wir da hingekommen sind, aber ich glaube, es ging auch um den Podcast. Ja? So, und dann stellte sich heraus... So, ich kriege so eine Schelle nachher, aber ich finde das total lustig. Meine Frau war schon mal verlobt.
Oh.
So, pass auf. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, ja, um Gottes Willen. So, und dann habe ich sie angeguckt. Sag ich, war es schon mal verlobt? Ich sagte, habe ich dir doch gesagt. Das Erste, was ich jetzt gerade höre, getreu dem Motto, oh, das muss ich aber vergessen haben. Ne? Und ich habe gesagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm, aber so... mal so zwischen Tür und Angel zu erfahren, dass deine Frau schon mal verlobt war, ist spannend.
Das ist wirklich spannend.
Ja. Und weißt du was? Jetzt passiert etwas. Okay. Eigentlich müssten wir jetzt einen Trommelwirbel hier reinbringen. Genau. Mein Sohn wurde am 11. Mai 2009 geboren.
War deine Frau dann auch mit wem anders verlobt? Oder hat das damit nichts zu tun?
Ich weiß nicht. Nein, aber... ich spreche jetzt mal ein Geheimnis aus, was ich noch nie ausgesprochen habe. Und
bist du dir sicher, dass du das tun willst?
Ja.
Weil die hören ja vielleicht Menschen zu.
Nein, das ist gar nicht. Das ist vom Prinzipiell nichts Schlimmes. Okay. Also, mein Sohn, das war ein geplanter Kaiserschnitt. Also, das war klar, dass der eine Lage hatte, dass das eben per Kaiserschnitt...
Und dass das Datum wird dann.
Ja, das Datum war dann eben auch klar. Ja. So, und dann habe ich... meine Frau am Vorabend ins Krankenhaus gebracht. Ja, also wir hatten Familienzimmer dann eben auch gebucht und so weiter. Und ich bin natürlich dann abends nach Hause gefahren und ich hatte etwas gemacht, weil mir war ja klar, ab morgen wird sich mein Leben einfach grundlegend ändern. Also wenn du Vater wirst. Ja. So. Und dann weiß ich habe mir abends Bratkartoffeln gemacht mit Nürnberger Rostbratwürstchen, einem Gurkensalat, sowas auch. Und dann bin ich komplett eskaliert. Ich habe nämlich einen Mixery getrunken.
Ein Mixery.
Wow. Also richtig auf die Kacke gehauen. Ja.
Ja.
So, und dann weiß ich noch, ich habe mir das gekocht, ja, beziehungsweise gebraten. Und dann habe ich mich von Fernseher gesetzt und habe meine Bratkartoffeln essen mit Rostbratwürstchen und meine Mixery und Gurkensalat. Und bin dann ins Bett gegangen, wohl wissend, ich werde morgen Vater. Habe mir natürlich den Wecker gestellt, weil wir hatten auch eine Uhrzeit, wann es soweit sein sollte.
Deine Frau war schon im Krankenhaus.
Die war schon im Krankenhaus.
Okay. Ja.
Und jetzt kommt eben das nie ausgesprochene, aber ich denke, das ist jetzt einfach mal ein guter Zeitpunkt. Ich war etwas zu spät im Krankenhaus.
Oh nein.
Um das so zu sagen. Also schon noch rechtzeitig zur Geburt. Aber es war schon so, dass meine Frau sich Gedanken gemacht hat und dann irgendwie auch gesagt wurde, ja, sollen wir ihren Mann mal anrufen, ob da irgendwas passiert ist. Also nochmal, ich war zur Geburt da, das passt nicht schon alles.
Ja.
So, meine Frau sagte dann, ja, wo bist denn gewesen? Und ja gut, ich war eben nicht da. Und ich habe damals gesagt, es war ein Unfall auf der Autobahn.
Okay.
So, meine Frau sagt mir, Ole, seit 17 Jahren, du kannst auch ruhig zugeben, dass du verschlafen hast. Und ich verschlafe nie.
Ja.
Da aber schon.
Oh nein.
Ich habe irgendwie den Wecker nicht gehört.
Und jetzt glaubst du, dass dieses, ich sag mal, öffentliche Geständnis durchaus angebracht ist, weil die Verlobungsgeschichte deiner Frau...
Dass
das wieder ausgeglichen ist jetzt sozusagen.
So gesehen schon. Jetzt haben wir ein Unentschieden.
Jetzt ist es
ein
Unentschieden. Das ist eigentlich auch schön. Ne? Also für so eine Beziehung ist es schön, Unentschieden
total
zu haben. Oder?
Wobei ich glaube, dass ich jetzt wesentlich besser einschätzen kann, warum meine Schwiegereltern mir damals ein Messerset zur Hochzeit versprochen haben.
Was?
Weil mein Schwiegervater hat gesagt, wenn du meine Tochter heiratest, dann kriegst du so ein Messerset. So ein Messerblock. habe ich dann zur Hochzeit geschenkt bekommen. Und du wirst sagen, wir haben das nie ausgepackt. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ich sagte letztens, wo ist eigentlich das Messerset? Das ist noch eingepackt im Keller.
Glaubst du, dass der erste Verlobte das auch versprochen bekommen hat?
Und
das
vielleicht ist es seins und er muss es zurückgeben.
Und deshalb hast du das bekommen.
Ich weiß ja nicht, wie
also, das ist wie so ein Wanderpokal. Wie kurz vor der Hochzeit stand denn diese Verlobung? War das einfach mal so eine lose Verlobung? Hatten die schon Weddingpläne? Hatten die schon einen Termin oder sowas? Also ich meine, dann wird es ja spannend eigentlich.
Das habe ich nicht gefragt. Aber das soll nicht, das wäre vielleicht.
Ich will dir jetzt irgendwie falschen.
Pass auf, ein Feedback aus dem Trainingslager, was ich zu unserem Podcast bekomme. Da habe ich auch Feedbacks bekommen.
Ja, ja.
Und da gab es eben Personen, die meine Frau auch kennen, und die haben gesagt, eigentlich, wir hatten es ja mal angedacht, eigentlich müssten unsere Partnerin auch mal hier sitzen.
Und dann Rede und Antwort stehen.
Genau, Fragenhagel. Das wäre doch toll.
Ja,
wir stellen einfach eine Stunde.
Ich weiß es nicht.
Nein, ich glaube auch, aber.
Ob die das so wollen, weil die es. Aber Verlobung ist ein schönes Thema, da kann ich was zu beisteuern. Ich war gestern auf einer Hochzeit, wo also die Verlobung gemündet ist in eine Hochzeit.
Also die Verlobung ist ja laut BGB übrigens ein Eheversprechen.
Ja.
Und nur ganz kurz, bevor du das erzählst, weil ich gesagt habe, hast du eigentlich die Verlobung damals gelöst?
Gelöst, ah ja, ja.
Hat sie gesagt, den brauche ich ja nicht. Sag ich, aber das war ein Eheversprechen. Sag ich hier nicht, dass das überhaupt...
Dass der irgendwann kommt.
dass der irgendwann kommt und seine Hand...
Ich habe jetzt 20 Jahre gewartet, jetzt ist er mal hier. Jetzt muss er mal, ne?
Ja,
das stimmt.
Ja, aber du warst gestern, genau, auf einer...
Genau, mein Cousin, der Florian, hat die Lisa geheiratet.
Ja.
Beide hören regelmäßig unseren Podcast, deswegen nenne ich die Namen und bestelle ganz liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch. Richtig schöne Hochzeit. Die hatten so eine tolle Location, so eine Burg und haben das liebevoll selbst alles gestaltet und vorbereitet. Richtig schön. Und ich muss sagen, ich war extrem nervös. Und zwar deshalb, weil ich als Trauredner quasi engagiert worden bin. Das war, die haben standesamtlich schon vor ein paar Wochen geheiratet und dann war das so eine freie Trauung, wird ja inzwischen häufiger gemacht. Und dann haben die mich gefragt und ich dachte, oh Gott, und fand das erstmal super nett und fühlte mich geehrt. Aber da muss man sich ja dann irgendwie dann nachher schon so ein bisschen vorbereiten. Wir hatten so einen netten Austausch miteinander, haben so ein bisschen was erzählt. Und es war ganz schön, wie die beiden mir so ihre Geschichte erzählt haben. Und dann habe ich das dann versucht, humorvoll, aber auch eben entsprechend gefühlsbetont dann wiederzugeben. Und das war schon so, ich rede ja oft vor Menschen.
Ja.
Aber es war schon was anderes, wenn du das zu einem solchen Anlass machst und wenn dann irgendwie ja überwiegend Familie da sitzt. Und ganz witzig war, die hatten dann auch so zwei Musikerinnen, eine Fotografin, wobei das auch irgendwie eine Freundin der Familie war, die Bilder gemacht hat, aber so die beiden Musikerinnen so, du bist der Trauredner, ja, wir sind die Musiker. So, und die machen natürlich regelmäßig so Hochzeitsauftritte und haben dann permanent mit den, ich sag mal, klassischen Traurednern, die da so ein richtiges Business draus machen, zu tun. Und habe ich dann gesagt, ja, der Trauredner, also ich bin eigentlich auch Gast auf dieser Hochzeit, aber ich mache das heute mal, ich mache das zum ersten Mal. Und dann guckt die mich so mitleidig an, so, oh, zum ersten Mal, ja, dann für viel Erfolg. Und dann wurde ich noch nervöser, aber ich dachte, um Gottes Willen, die arbeiten hier permanent mit Profis und so weiter. Und aber Lisa und Florian haben mir das sehr leicht gemacht, die haben mir so schön ihre Geschichte erzählt, total nett, so wie sie sich kennengelernt haben und wie sich das entwickelt hat und wie das mit dem Heiratsantrag dann gewesen ist. Und das war eine total schöne Geschichte, weil es zu den beiden so gut passt und auch weil es lustig war mit so ein paar Lachern drin für die ganzen Gäste. Und es war eine total schöne Feier nachher, alles war rund und niemand hat mich irgendwie vom Hof gejagt, das war schon ein gutes Zeichen. Konnte da entspannt mitfeiern und richtig schöner Tag und für mich eine neue Aufgabe, die ich da gestern wahrgenommen habe.
Ja, du hattest das gesagt und dann warst du, glaube ich, überrascht, als ich dir erzählt habe,
dass du hast das auch schon mal gemacht.
Ich habe das auch im letzten Jahr eine freie Trauung durchgeführt von einem Pärchen, die ich schon, also deren ganze Geschichte ich auch kenne. Also ich habe mitbekommen, als sie zusammengekommen sind und was ich auch alles. Das war dann eben ähnlich, dass ich gesagt habe, gib mir mal so ein paar Informationen und dann mache ich da was draus. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, wie machst du das? Welchen Rahmen? Und ich hatte überlegt, ich möchte es gerne zwischen sehr emotional, weil es gab eben einen gesundheitlichen Part, wo ich gedacht habe, nee, den will ich jetzt nicht, das hätte nicht gepasst, den lustig zu verpacken. Ja? Also zwischen emotional und lustig. Und ja, dann war der große Tag da und ähnlich wie du sagst, ne, ich bin es ja nun durchaus gewohnt, vor anderen Menschen zu sprechen. Und ich war bis dato, bis die Braut reinkam, relativ entspannt. So, und dann kam die aber mit einem wunderschönen weißen
Gehalt. Ja, das war gestern auch rein, so.
Ja, wo ich dachte, oh Gott,
das will. Und denkst so, scheiße, das kannst du voll versauen jetzt hier. Ja, ja, genau. Ja, ja.
Und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, wenn du der Typ bist, der ist jetzt gleich versaubeutelt. So, und dann habe ich angefangen, dann saßen die beiden dann da, ja. Und dann habe ich angefangen, meine Rede zu halten. Und ich habe zu der Braut vorgesagt, pass auf, egal was passiert, fang nicht an zu heulen, sonst war es das bei mir auch. Ich bin ja ein sehr, sehr emotionaler.
Ach, meinst du dann mit so?
Ja, oder? Total.
Nee, da bin ich eiskalt.
Das ist bei sowas, puh. Ja. So, und dann habe ich das dann gemacht und dann gucke ich nach links und dann sah ich, wie die Tränen laufen. Da habe ich gedacht, oh Gottes Willen, da muss ich zweimal schlucken. Aber das hat dann alles funktioniert. Ich glaube, die beiden sind auch noch verheiratet. Also ist gut. Quote ist ja ziemlich gut.
Ja. Mein Paar ist auch noch verheiratet.
Und das nach 24 Stunden.
Ja, Wahnsinn. Nein, das ist gut, habe ich keine Sorge. Ja, aber schöne Erfahrung war das. Sehr gut.
Ja, pass auf, jetzt ich stell dir mal vor, um vielleicht nochmal auf die, ich überlege gerade, ich habe ja gesagt, ich möchte heute eine etwas andere Kategorie reinbringen.
Ja.
Wir verzichten heute mal ausnahmsweise auf den demotivierenden Kalender.
Weil wir so viel Motivation haben, dass wir uns gar nicht demotivieren könnte.
Nein. Ich habe gesagt, ich möchte heute mal über schöne Beleidigungen sprechen.
Gut.
Und jetzt stell dir mal vor, ich wäre jetzt eifersüchtig auf den Ex-Verlobten meiner heutigen Frau.
Ja.
Ja, und ich würde den jetzt einfach, wie soll man das sagen, nett und konstruktiv beleidigen wollen.
Ja.
Ich habe da so ein paar Vorschläge.
Okay. Soll ich mich in dessen Lage hineinversetzen oder was ist meine Aufgabe?
Genau, und du würdest sagen,
was trifft mich sehr und was weniger?
Also höfliche Beleidigungen.
Ja, okay.
Also das ist ein Netzfund, ja, ist jetzt nicht von mir, aber...
Aber du findest es gut.
Also, Punkt 1, wie schön, dass wir uns schon so lange nicht gesehen haben.
Okay, ja.
2, ich arbeite gern mit Profis, mit dir aber auch.
Aber ich sage, aber auch ist doch, ja, das ist eigentlich okay.
3, du schöpfst selbst bei leichten Aufgaben dein volles Potenzial aus.
Okay, der kommt so langsam, von hinten kommt der, ist okay, ja.
Du bringst wirklich Abwechslung in jede intellektuelle Debatte.
Das ist gut, ja.
Ich habe das gar nicht so böse gesagt, wie es gemeint war.
Das gar nicht so.
Ich habe das gar nicht
so böse gesagt, wie es gemeint war. Ach ja, das ist schön.
Ihre Gelassenheit im Umgang mit logischen Zusammenhängen ist wirklich beneidenswert.
Das ist auch, ja, das ist gut.
Du bist eine Quelle der Inspiration für alle, die es besser machen wollen. Dein Beitrag zur Evolution ist rein dekorativ.
Rein dekorativ, ja, immerhin.
Ach, das ist schön, oder?
Das finde ich gut, ja. Was ich mal gehört habe und ganz nett fand, war, gesagt habe, du hast viele Bildungschancen verpasst.
Auch
gut, ne? Ja.
Ich habe hier, warte mal, einfühlsame Nachrichten, die du deinem Partner nach einem Streit schicken kannst. Ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
Ja.
Ich verzeihe dir, dass du so überreagiert hast. Signalisiert, dass du bereit bist, nach vorne zu schauen, funktioniert am besten, wenn man den Streit selbst angefangen hat. Mein Therapeut hat gesagt, dass du schuld bist. Die Meinung eines Experten zu erwähnen, verleiht dem Ganzen die notwendige Glaubwürdigkeit.
Ja, na klar.
Auch gut?
Ein Therapeut hat gesagt, ja.
Lass uns drüber reden, wenn du dich wieder im Griff hast. Am besten, wenn man sich selbst nicht im Griff hat. Also ja. Das nur noch, ne? Danke, dass du mir genau das bestätigst, was meine Freunde schon immer über dich gesagt haben.
Der ist, das ist fies.
Dieser Satz sorgt für eine gewisse Ruhe und lässt auch nach vorne blicken.
Nach vorne blicken, na klar.
Ich verstehe total, warum du das so siehst. Es ist halt falsch, aber ich verstehe es. Zeigt tiefe Empathie für die emotionale Lage.
Das ist zwar falsch, aber ich verstehe. Ja, doch.
Ach komm, also da können wir jetzt...
Schön.
Ja.
Schöne Geschichten.
Ja, das finde ich auch. Übrigens, ich habe was vergessen zu erzählen, was noch passiert ist.
Ja, komm.
Mein Sohn, mein Fleisch und Blut, meine Brut quasi, hat Freitag den Führerschein bestanden.
Nein, wir haben einmal hier eine Führerscheinfolge gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Ja. Er ist nicht da.
Ja, gibt's gerne weiter. Ich schaue mich gerade hier um. Als ob er jetzt reinkommt, dann wurde er hart. Also jetzt so da, quasi mit so einem Bobbycar hier reinfährt oder so, wäre ein cooler Moment gewesen. Aber
weißt du, was spannend ist? Jetzt war es so, ich war, also diese Erfahrung musst du ja noch machen, dass wenn man ein Fahrzeug führt, dann ist das ja im Regelfall versichert. Also habe ich natürlich ganz pflichtbewusst.
Jetzt musst du den jüngsten Fahrer da anmelden. Und dann ist natürlich dein Versicherungsbeitrag ein bisschen teurer geworden. Ja,
ich muss einen Nebenjob annehmen. Aber ich habe danach gefragt, muss ich irgendwas machen? Und dann hieß es erstmal, nee, das geht überhaupt nicht. Hat sich dann aber im Nachgang, also das hatte Maurice natürlich dann auch mitbekommen, wo wir gesagt haben, ey, wir müssen erstmal gucken, sonst müssen wir dem irgendwie so ein Auto kaufen, bis er 18 ist, ne, wenn da eine Delle reinkommt. Am Ende des Tages alles kein Thema, funktioniert. So, und dann wollten wir ihn, also ich war Freitag arbeiten, aber ne, meine Frau hat ihn dann quasi zur Prüfung gebracht und dann hat er bestanden. Und dann habe ich gesagt, oder dann hatten wir die Idee, dass wir ihm einfach den Autoschlüssel in die Hand drücken und sagen, fahr du zurück. Das wäre ja eine Überraschung für ihn gewesen.
Ja, wäre auch schön gewesen.
Ja, ging aber nicht.
Weil die Versicherung noch nicht bestätigt worden ist.
Der hat eine, also der hat einfach nur eine
Prüfbescheinigung. Ah, und den Führerschein bekommt er dann jetzt noch?
Nee, auch nicht.
Muss er abholen?
Nee, den kriegt er erst mit 18.
Hat er nicht das begleitete Fahren mit 17?
Doch. Ja. Aber, also auf diesem Zettel, ich wusste das nicht, auf diesem Zettel steht dann drauf, dass das nur eine Vorlage ist, dass er die Prüfung bestanden hat und dass alleine dieser Zettel nicht ausreicht, dass er ein Fahrzeug führen darf. Und jetzt müssen wir wohl zum Kreis.
Ja.
Und da bekommen wir eine Bescheinigung, also den Führerschein tatsächlich als Karte gibt es erst ab 18, wusste ich nicht.
Okay, ja.
Also es gibt wohl wie eine Art Zwischenbescheid und dann darf er fahren.
Okay, ach krass.
Aber
er darf dann fahren, ist doch toll.
Er darf dann fahren.
Nein, da freut er sich doch auch, ist auch schön.
Ja, ja.
Ist auch schön.
Aber kann ich dir sagen, für mich als Papa, er hat mich dann morgens angerufen und ich war im Training und ich hatte aber meinen Trainingsteilnehmenden gesagt, hey, mein Sohn hat gleich Führerschein, ich muss da rangehen. Ey, ich war so stolz, aber gleichzeitig auch total traurig, dass ich nicht hier sein konnte, weil das ist ja wieder so ein...
Ja, toller Moment eigentlich auch.
So ein weiterer Schritt. Ich glaube jetzt, ihm war das wirklich vollkommen Wuppe, ob ich da war. Aber dieses, ey, dein Sohn ist jetzt so alt, dass der schon einen Führerschein hat. Das ist...
Der kann ich demnächst irgendwo abholen.
Ja, vor allen Dingen, ne, also genau, du hast das ja mal bei deinem Sohn auch erzählt. Ja, hier, Achtung, du bist so schnell und Einbahnstraße. Damit fängt jetzt an, unseren Fahrstil zu kritisieren.
Ja, klar.
Und ich gedacht habe, da kann er aber demnächst schön zu Fuß gehen.
Ja. Oh, du hast ja viel hin und her gefahren für Hobbys, für alles mögliche, Freunde treffen und so weiter. Aber das Schöne ist, demnächst kannst du dann einfordern, machst du hier schön... nochmal einen drauf irgendwo und dann sagst du, hier, komm mich abholen, so eine Mann.
Aber er ist im Mai, weil wenn ich jetzt als Begleiter...
Ah ja, da darfst du, natürlich musst du selber fahrtauglich sein, ne? Ja, genau.
Schön mit 5 Promille.
Ja, ja, da geht nicht. Ja, aber die Zeit kommt.
Ach ja, was meinst du, eine Runde?
Ja, wir spielen eine Runde Eifel-Landfluss, finde ich. Vielleicht können wir so eine Art Urlaubsrunde spielen zu unseren sommerlichen Geschichten, weil wir haben ja hier auch viel so, geht es um Sehenswürdigkeiten, Ortschaften, Gewässer, Lieblingsplätze. Vielleicht kommen da wirklich Tipps bei rum für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von weiter weg oder von nah, dass sie unseren Kreis, die Eifel, vielleicht jetzt nochmal so in den Sommerferien mit netten Ausflügen besuchen.
Absolut. Und wie gesagt, auch da haben wir zu den Feedbacks wirklich ganz, ganz tolle Rückmeldungen bekommen, dass die Leute gesagt haben, Mensch, also um so ein bisschen einen Einblick in die Eifel zu bekommen, wenn wir schon mal so ein bisschen philosophieren darüber, das finden die total interessant.
Und es ist ja auch so schön hier, ne? Also ich meine, es ist tatsächlich so, Frankreich war jetzt großartig. Es waren auch tolle Bilder und Eindrücke. Wirklich richtig, richtig schöne Orte habe ich gesehen. Und trotzdem hatte ich so dieses Gefühl, als wir dann letzte Woche zurückgefahren sind und man nähert sich dann. Wir sind dann von Süden gekommen, über Saarbrücken gefahren, dann A1 bis zum Ende, bis zum Lückenschluss und dann über Hillesheim und so zurück. Und habe ich dann schön nochmal in die Musikplaylist die schönste Strance von den Höhnern so als Karnevalslied eingespielt. Ne? Die schönste Strance, die führt nach Huss und sowas. So. Und dann siehst du so schön auch so die Eifel. Und denkst du so, ach ja, das ist ja irgendwie dann schon auch irgendwie Heimat und schön. Und ich war heute auf meiner Laufrunde bin ich am See vorbeigelaufen, über den Ahrtal-Radweg. Da waren so viele mit Fahrrädern unterwegs, am See waren einige. Und es ist einfach auch wunderbar hier. Ne? Also ja, man muss nicht weit wegfahren, das will ich damit sagen. Ich brauche das für mich manchmal so ein bisschen als Abstand, weil ich nicht so wirklich, wenn ich hier vor Ort bin und dann bin ich irgendwie zu nah dran, habe ich den Eindruck oftmals. Aber insgesamt ist es, muss man nicht wegfahren, um eine schöne Zeit in den Sommerferien zum Beispiel mit seinen Kindern zu verbringen oder ähnliches. Man kann hier so viel machen, das ist ganz, ganz toll.
Also, ich liebe ja die Berge. Ja? Und wir jetzt aus Kitzbühel zurückgekommen sind, also ich freue mich jedes Mal, wenn wir Richtung Berge fahren und, ne, und du siehst so die ersten Massiven,
ja, super schön. Ja.
Aber, und ich finde, das ist einfach eine unfassbar große Dankbarkeit und gleichzeitig auch eine riesige Lebensqualität, wenn du, ne, also wir sind jetzt nicht am Nürburgring abgefahren, also quer, sondern dann eben ne, über die 61 und dann die 1. Und wenn du dann so die letzten 20 Kilometer hast, ja, wo so, das ist so, es ist einfach unfassbar schön hier. Aber ganz kurz, bevor wir in unser Eifelland-Fluss gehen, lass uns mal über eine Sache reden, die ich heute gelesen habe.
Okay.
Wenn es nämlich darum geht, ein bisschen Werbung zu machen. Du sagst ja selber, du bist so quasi der Vorbereiter, also Urlaub oder irgendwelche, Strecken, die man dann eben dementsprechend fährt. Und jetzt gibt es ja viele Apps, in denen man sich Routen anzeigen lassen kann, egal ob du wanderst oder Fahrrad fährst. Der Kreis Euskirchen hat jetzt, ich habe es heute gelesen, Nummerierungen.
Haben wir schon länger, aber wir haben es heute nochmal veröffentlicht.
Okay.
Ja, wir machen Radeln nach Zahlen.
Ja, genau.
Wir haben so ein Knotenpunktsystem entwickelt. Mhm. Und das ist super, weil man sehr einfach auch, wir haben ja auch unsere Eifel-Radschleifen, die man schön fahren kann. Wir haben die Eifel-Schleifen, die tollen Wanderwege. Da sind jetzt einige neu dazugekommen im Schleidener Stadtgebiet, weil die waren am Anfang nicht dabei. Das heißt, da gibt es neue Eifel-Schleifen, total schön. Und im Radsystem haben wir wirklich so ein Knotenpunktsystem. Das ist in anderen europäischen Ländern, gerade so im Benelux-Bereich, sehr verbreitet, dass du quasi wirklich wie Radeln nach Zahlen, du hast so einen Knotenpunkt. Und von dem aus kannst du zu zwei oder drei weiteren Nummern fahren. Das heißt, du stehst irgendwo an der Kreuzung zwischen Engelgau und Nettersheim, vielleicht ist hier irgendwo an der A-Kapelle oder sowas ein Knotenpunkt, weiß ich nicht. Und dann kannst du sagen, okay, ich fahre jetzt von hier zu Punkt 75 oder zu Punkt 73, weil ich stehe an Punkt 74. Und der 73er ist dann halt, weiß ich nicht, Richtung Marmagen und der andere ist darüber. Und so kannst du quasi über dieses Knotenpunktsystem sehr einfach, hast du so ein Netz und kannst individuell schön fahren. Gibt aber auch so vorgeplante Routen, wo du über die einzelnen Knotenpunkte schöne Schleifen sozusagen bindest. Aber macht es wirklich einfacher für viele, die so im radtouristischen Bereich unterwegs sind. Schöne Geschichte. Gibt aber auch immer wieder Urlaubstipps jetzt aktuell auf den Seiten unserer Nordeifeltourismus GmbH. Die machen immer wieder Ausflugstipps für Familien, für Wanderer was und sowas. Also auch da gerne reinschauen, weil im Endeffekt sage ich immer, das, was wir investieren in den Tourismus, das kostet uns ja auch Geld.
Na klar. Ne?
Als Kreis, als Kommunen, was wir da tun. Und oftmals, früher ist das ja so verunglimpft worden, Fremdenverkehr hieß das
oft,
ein Fremdenverkehrsbüro und so ein Kram. Ne? Aber im Endeffekt finde ich, und dahin hat sich Tourismus auch bei uns entwickelt, ist das, man nennt das heute Destinationsmanagement. Es geht darum, sowohl für Gäste von außen, klar, die bringen Wertschöpfung hier hin, die kaufen was ein, wenn die hier übernachten, noch besser, die geben dann Geld aus, die gehen irgendwo einen Kaffee trinken, was essen. Aber die ganze Infrastruktur, die wir vorhalten, die dient ja genauso der Steigerung der Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung.
Na klar.
Weil das sind diejenigen, die am meisten unsere Radwege und die Wanderwege nutzen. Und auch für die arbeitet quasi so eine Tourismusorganisation. Also nicht nur der Fremdenverkehr, sondern vor allem, was haben wir eigentlich an Angeboten für unsere eigene Bevölkerung? Was können die so machen, damit die ja einfach an den Wochenenden, wenn sie im Urlaub hier sind, eine schöne Zeit haben? Und ich finde, das ist total wichtig, so im Sinne von Lebensqualität, dass Menschen gerne hier leben, dass wir uns das immer wieder vergewissern, das, was wir da tun, das ist jetzt nicht nur darum, um mehr Gäste und Besucher anzulocken, sondern es geht eben auch darum, hey, wir wollen einfach eine attraktive Region sein für die Menschen, die hier leben und arbeiten. Und darum geht's. Und deswegen all das, was wir da machen, das dient irgendwo vor allem auch den Menschen, die hier leben.
Ich finde es cool, weil es lädt natürlich ein, auch einfach mal am Wochenende, oder wir haben in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, noch 2,5 Wochen. Oder
drei Wochen.
Drei Wochen Ferien, genau. Ja. Das heißt, ne, warum nicht einfach quasi, mal, ja. Ja, warum nicht einfach mal spontan in die Eifel? Das heißt, ich kann ohne Vorbereitung, glaube ich, eine ganze Menge hier erleben. Und ich glaube, das ist definitiv ein Spaß für Jung und Alt.
Gut, spielen wir eine Runde.
Ja.
Buchstaben.
Wer ist denn dran? Weißt du das noch?
Ja, mach du einfach mal hier so mit Alphabet, bist du
gut. Ich zähle, ja?
Ja, ja.
Okay. Dann A.
Stopp.
L.
Oh, L ist doch schön.
Haben wir noch nicht, ne?
Ja, los geht's, oder?
Okay. Dann, ja, genau. Also wir sagen nochmal, ne, also wir haben Ortschaften, Gewässer, wir haben Sehenswürdigkeiten, Lieblingsplätze, Berühmtheiten, typisch Eifel, Eifeler Platt, Geheimtipps und Gründe in der Eifel zu leben. So, ich versuche das jetzt mal. Ich
lege hier direkt los. Halbwegs. Ich habe schon einen Ort, ich habe auch schon ein Gewässer. Sehenswürdigkeit.
So. Wir, also ne, ich versuche zu reden, damit wir nicht...
Ja, ich schweige ja immer, das ist ja mein Problem, weil ich bin so genau, voll in der Konzentration drin. Bei der Sehenswürdigkeit muss ich mir gerade Gedanken machen. Mhm.
Sehenswürdigkeit mit L.
Hast du da schon was?
Nee, also ich habe sowieso erst zwei Wörter.
Ja, aber immerhin.
Ach so.
Ach, ich nehme jetzt einfach nochmal das, was ich vorher schon hatte. Diese Doppelungen sind ja eigentlich immer schade, aber...
Oh, da freue ich mich, wenn wir da gleich drüber reden, was ich gefunden habe.
Ja.
Berühmtheiten.
Berühmtheiten ist auch schwierig, ne?
Hast du was?
Noch nicht.
Mhm.
Du?
Nee, noch nicht. Ich überlege.
Typisch Eifel mit L?
Ja, ich überlege auch. Eifeler Platt?
Mit ja, L. Da fällt mir was ein.
Gibt's mit L?
Ja, da fällt mir was ein.
Ja.
Gründe der Eifel zu leben, fällt mir auch was ein.
Da habe ich auch schon was.
Das ist so gut. Geheimtipps, ja, müssen jetzt Geheimtipps sein, ne?
Das ist doch im Nachgang, ich weiß nicht, du weißt ja, ich
nachher fallen genau, immer wieder zigtausende Sachen.
Ich höre den ja im Nachgang immer, und im Nachgang denke ich, ey, es gibt so viele Dinge, aber in dem Moment, wo man es versucht
abzurufen, dann hängt man immer da.
Glaubst du, hast du schon mal Wer wird Millionär gesehen?
Ja, klar, habe ich früher immer geguckt. Mein Vater war großer Fan, mein Opa auch.
Ja, meine Eltern auch.
Die waren große Fans und ich war sogar einmal in der Show, habe ich das dir erzählt?
Nein.
Doch, ich war damals als Kind auch, oder als Jugendlicher großer Fan und mein Vater auch. Und dann sind wir mal zusammen da gewesen, da war ich mit meinen Eltern da. Und dann ist ja eigentlich das Spannendste, wenn du im Publikum bist, wenn der Publikumsjoker kommt. Und das Problem war, irgendein Idiot in unserer Reihe hat ihn auf der falschen Seite geholt. Man sollte alle irgendwie rechts nehmen, aber einer hatte links genommen. Und ausgerechnet bei mir fehlte dann der Apparat.
Ah, ja, Kacke.
Super ärgerlich. Aber da haben wir uns irgendwie zusammen abgestimmt mit meiner Mutter oder so. Und war ganz witzig. Ja, aber mein Vater hat sich auch ein paar Mal beworben, aber ist leider nie genommen worden. Er hätte gute Chancen gehabt.
Komisch, ne?
Ja.
Aber ich denke, weißt du, wenn du dann ja nicht in diesem Rampenlicht, dann denkst du ja auch, ey, ja, wie blöd.
Wie kann man denn sagen?
Ja, genau. Aber wir stehen ja auch unter einem gewissen Druck, wenn wir quasi live im Podcast versuchen, Eifel an Fluss zu lesen.
Ja,
das kann sich wahrscheinlich das Publikum gar nicht vorstellen. Also ich schwitze auch gerade richtig.
Echt? Ist das so?
Nein. ich könnte es mir natürlich einfach machen.
Ach komm, ich nehme mal hier so ein paar Sachen, die mir einfallen. So, ob das alles Geheimtipps sind oder sowas, müssen wir mal gucken.
Ja.
Typisch Eifel.
So, ja. Ja, typisch Eifel. Das gibt's gar nicht, oder?
Was meinst du? Ah, doch, ist schön. Ah ja, nee, jetzt habe ich aber auch noch ein paar Sachen gefunden hier.
Ja, ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben, dass ich mehrere Worte habe. Aber
ja, ich habe auch ein bisschen Mühe gegeben, aber es ist gut.
So.
Mir fehlen nur noch Berühmtheiten und typisch Eifel.
Oh, mir fehlt ein Geheimtipp.
Habe ich jetzt was?
Hast du was?
Ja, ja. Laufen in der Eifel. Nein, habe ich nicht, aber
oh.
Typisch Eifel.
Also ich hätte was. Ich wäre Ich muss aber...
Hast du eine Berühmtheit?
Ja, klar.
Ja?
Ja, gut. Also, ich meine, du kennst ja... Ich
habe auch eine Berühmtheit. Aber ich weiß, den kennen nicht viele, aber...
Doch, ich glaube, meiner...
Der lebt auch nicht mehr. Aber der war schon bei uns, war der eine Legende. So, okay, ich bin durch.
Ja, ich auch.
Komm, das passt.
Ja.
So, starten wir mit Ortschaften. Was hast du da?
Wahrscheinlich haben wir den gleichen.
Ja, was hast du?
Ich habe Lommersdorf.
Ja, ich habe auch Lommersdorf.
Möchtest du zu Lommersdorf was sagen? Das ist ja eigentlich deine, aber du bist ja näher dran.
Ja, ich kann zu Lommersdorf was sagen.
Ja.
Lommersdorf ist ja direkt Nachbarort von Freilingen.
Ja.
Und da geht ja die L115 lang. Früher gab es die Straßen noch nicht und es gibt Erzählungen, dass sich früher die Lommersdorfer und Freilinger da mit Steinen beschmissen hätten.
Aha.
Ja, so richtige Rivalität und so weiter. Oh. Aber ich bin den Lommersdorfern wohlgesonnen. Liebe Grüße an alle Lommersdorfer, die uns hoffentlich zuhören. Meine Oma stammt nämlich aus Lommersdorf.
Ach.
Ja, genau. Also deswegen, genau. Es war trotzdem immer auch in der Familie so, ne? Dann manchmal so, ja, die sind ja halbe Lommersdorfer, sagt man irgendwie so, meine Onkels oder sowas manchmal. Ganz lustig. Lommersdorf bin ich heute nochmal so ein bisschen außen rum gelaufen, nicht dadurch. Aber einer wirklich auch meiner Lieblingsorte, passt aber hier nicht unter L, ist das Friedenskreuz oberhalb von Lommersdorf. Da hast du so einen wunderbaren Blick auf Freilingen.
Ja, ja,
da
genau.
Oben total schön. Und
da waren wir schon zusammen mal.
Da sind wir mal zusammen gewesen.
Genau.
Und ja, Lommersdorf ist ein netter Ort. Wenn man dann hinten weiter fährt, fährt man nach Arenberg und kommt dann schon nach Rheinland-Pfalz.
Ja.
Und ja, tolle Lage und nette Leute. Hab da oft früher, war ich zu Kirmes, Karneval, jetzt dieses Jahr noch immer wieder Karneval da. Ist schön.
Ich glaube, wissen übrigens gar nicht so viele, also wenn man sich jetzt nicht zwingt, damit auseinandersetzt, wo wir wohnen, dass wir eben sehr, sehr nah an Rheinland-Pfalz leben. Ne?
Mhm.
Also, dass wir quasi hier so mehr oder weniger Grenzgebiet sind.
Ja. Ne? Also, da kann ich jetzt nur sagen, wenn wir jetzt hier Urlaubstipps geben wollen, einmal so Friedenskreuz, Lommersdorf, da gibt es auch irgendwie Eifelschleifen, die langführen, Wanderwege, ist toll.
Ja,
tolle
definitiv.
Aussicht, schöner Aussichtspunkt, kann man machen. Hast du ein Gewässer?
Ja.
Ich habe Lachersee.
Habe ich auch.
Ah, wir haben alles Gleiche.
Pass auf, aber jetzt mal die Frage, ich habe nämlich gerade geguckt, der Lachersee ist auch ein Mar, oder?
Ja, ist ein Mar.
Genau. Also das, ich hatte nämlich über, du siehst, ich war mir, ist es der Lacher Mar oder der Lacher See?
Heißt Lacher See,
Lacher
aber
See.
Ist ein Mar.
Ja. Wollen wir kurz aufklären, vielleicht für das jüngere Publikum, was ein Mar ist?
Oh. Ja, es ist quasi ein Vulkan, ne? Wo
genau.
Dann quasi so die Vulkan und dann ist ein See daraus
genau.
Erwachsen. Es gibt ja auch dann, in Rheinland-Pfalz, im Süden von uns die Vulkaneifel.
Genau.
So heißt auch der Kreis dort, da gibt es mehrere Mare in Daun, Schalkenmeerener Mar,
genau.
Gmündener Mar, Dauner Mar. Da, also ganz toll. Schöne, die haben halt diese kreisrunde Form, wo man halt sieht, dass es halt diesen vulkanischen Ursprung hat insgesamt. Lacher sehe ich wahrscheinlich einer auch der bekanntesten, weil Maria Lach,
genau.
Klosteranlage.
Sehr, sehr schön.
Sehr, sehr
übrigens,
schön.
Genau.
Richtig schön dann da mit der alten Klosteranlage oder Kirche. Da ist ein Hotel, glaube ich, auch ein Tagungshotel. Ich war einmal da, hatten wir da mal irgendeine Konferenz. Richtig schön. Also eine sehr nette Gegend.
Übrigens gibt es da auch, ich weiß jetzt nicht, ob es dann die richtige Definition ist, aber es gibt ja auch Trockenmare, ne?
Wo kein Wasser drin ist.
Genau. Also wo du also quasi oben siehst und das sieht aus wie so eine ganz tiefe Mulde, aber im Regelfall auch mit Gras bewachsen. Aber da sieht man tatsächlich diesen vulkanischen Ursprung, den wir da
den eben wir
tatsächlich
hier haben.
Ja, das ist so. Wo wir übrigens auch nachweislich immer Aktivität
haben. Da gab es auch mal so einen Film, ne?
Ja,
so ein RTL-Film.
Genau.
Nicht so mega gut gemacht oder sowas, aber da gab es auch so einen Film mal zu den Maren. Ja,
genau.
Auf jeden Fall
genau.
Spannend, was passiert ist. Ich habe als Sehenswürdigkeit dann auch den Lacher See genommen.
Ja, den habe ich auch.
Okay, ja, sind wir endlich unterwegs.
Ja.
Lieblingsplätze.
Ja, dummerweise, weil mir nichts eingefallen ist.
Hast du nochmal den Lacher See
genommen? Ja, den habe ich nochmal genommen.
Nee, ich habe da was anderes genommen, was auch als Sehenswürdigkeit taugen würde. Als Geheimtipp vielleicht sogar nicht mehr Lampertstal.
Oh ja.
So Toskana der Eifel,
ja,
das, ne,
ja,
ist
absolut.
Die Ecke. Lampertstal ist wirklich, ich laufe da gerne lang. Wir sind ja schon mal oft zusammen auch da lang gelaufen, dann da über Ahlendorf,
super
Kalvarienberg rum.
Ja.
Lampertstal ist eigentlich zu jeder Jahreszeit schön, besonders wenn es natürlich dann irgendwie dann so da blüht. Und also auch das ein heißer Tipp. Gerne irgendwie nach Ahlendorf oder Ribsdorf fahren. Man kann da auch im Restaurant oder in Ahlendorf im Café einkehren.
Ja.
Eine schöne Wanderrunde. Kann man verschiedener Länge machen im Lampertstal. Lohnt sich wirklich.
Und ich glaube, wer diesen Weg mal gegangen ist, also der wird verstehen, warum diese Route auch Toskana der Eifel heißt.
Ja.
Also du hast ja wirklich das Gefühl, du bist hier gerade einfach in einer komplett komplett anderen Welt.
Ja, den Wacholder-Sträuchern.
Unfassbar also, schön.
Ist ja. Super, ja. Super schön. Toll, wir haben schöne Orte heute.
Ja, ne?
Also wirklich mit ja. Tipps verbunden. Ja. Jetzt bin ich auf deine Berühmtheit gespannt.
Ich habe Landrat.
Komm mir auf.
Landrat Ramas.
Ja, ja,
super. Dich gibt es ja in den unterschiedlichsten Kombinationen, aber.
Ja, super, ist gut.
Hast du eine andere Person?
Ja, 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 ganz abenteuerlich habe ich. Es gab früher jemanden, ich glaube, der kam aus Ohlenhardt.
Und der hieß.
Da fängt es ja schon an.
Ja, okay. Ja.
Ja. Na, pass auf. Der war häufiger bei uns in Freiling in der Kneipe und er war auch Schiedsrichter. Und er wurde als Spitzname Fichten-Louis oder Louis von der Fichte genannt. Also habe ich jetzt reingeschrieben Louis von der Fichte, dann beginnt es mit L. Und Fichten-Louis oder Louis von der Fichte war ja so ein Knaller. Der hatte auch so ein altes Fahrzeug, mit dem er unterwegs war. Ich habe ja schon mal einen Rewe getroffen in Blankenheim. Und hatte da hinten drin, weiß ich nicht, irgendwie sämtlichen Abfall, Frikadellenbrötchen hat er sich da irgendwie geholt und sind die Reste da drin. Der ist dann immer noch in die Kneipe gefahren und saß dann da, oh, hat immer so eine tiefe Stimme gehabt. Und hat da irgendwie manchmal auch so Zigarren oder sowas geraucht. Und er war teilweise Schiedsrichter im Kreisliga-Fußball. Und er legte halt Wert darauf, dass auch die Heimmannschaft ihm den ein oder anderen Schein zuschiebt.
Nein,
ja, na klar, davon hat er auch nie einen Hehl draus gemacht. Die Kaller, die zahlen noch gut und sowas. Hat er dann irgendwie gemacht. Und er hat uns auch einmal gepfiffen. Er war natürlich nachher irgendwie bekannt dafür, ne? So irgendwie, hey, Fichten, Louis, wir machen nicht wieder und so, ne? War natürlich richtig was los, da Kreisliga C. Und hat er einmal, das fand ich legendär, hat er uns gepfiffen und dann fing es während dem Spiel an zu regnen in Ribsdorf auf dem Platz. Und hat er abgepfiffen und sagt dann, ich muss es erstens mit einer Lederjacke andonen. Und dann ist er zum Auto gegangen, das dauerte ewig und zog sich die Lederjacke an. Und währenddessen standen wir da auf dem Feld, wurden nass. Und dann, und als er die Lederjacke anhatte, konnte er dann weiterlaufen. Wie gelaufen ist der eh nicht. Aber legendär. Ich glaube, der hieß noch nicht mal Ludwig oder Louis. Nein, ich glaube Peter oder so mit Vornamen. Aber ja, der galt zumindest in einigen Orten rum als Legende. Also ja,
okay.
Vielleicht gibt es einige, die Fichten-Louis auch noch kennen, wirklich so ein Original.
Ja.
Die können ja mal schreiben. Wenn ich der Einzige bin, der ihn als Berühmtheit ansieht, dann muss ich irgendwie damit leben. Aber ja, zumindest so in Freiling und Umgebung sagt einigen der Namen was.
Aber da hätten wir zumindest den Vorteil, wenn wir über Berühmtheiten reden, wenn wir jetzt sagen würden, wenn die unsere Hörerschaft Landrat Ramas kennt, dürfen sie auch schreiben.
Ja, okay,
da das könnte ist sein.
Leichter, ja.
Ja.
Aber Louis von der Fichte, das ist
ja. Geile Geschichte.
Ja, auf jeden Fall gut.
Weil die Keller zahlen nicht gut, aber du auch. Ja, gut. Ja, typisch Eifel.
Ja, ich habe die Liebenswürdigkeit der Menschen mit ihrem eigenen Charme natürlich.
Oh, das ist schön. Jetzt, ja, finde ich schön.
Liebenswürdigkeit.
Ja.
Was hast du?
Ich habe den Lux.
Okay.
Ja, ja.
Doch.
Ja,
Nationalpark
ja,
und so. Lux ist auf jeden Fall.
Weißt du übrigens, dass ich einen Patenlux habe?
Echt?
Ja.
Im Nationalpark?
Ja.
Toll. Wie heißt der?
Silvester.
Oh, cool.
Und einen Bussard.
Hast du auch?
Sanchez.
Mhm. Cool, finde ich
ja.
Gut.
Ja.
Das ist schön,
diesen unterstütze ich auch wirklich tatsächlich seit Jahren sehr, sehr gerne, weil ich als Kind super gerne da gewesen bin und fahre auch heute immer noch gerne hin.
Schön.
Und sag mal Hallo. Ich weiß, ob das immer noch Silvester ist, weiß ich nicht, aber
ist immer eine schön.
Andere Sache. Ne?
Eifler Platt. Ich habe Lurenz.
Ich habe Läfien.
Läfien, ja, ist auch
ja.
Gut. Ja, und Lurenz finde ich so, hier, guck mal.
Ja, ja, genau.
So, ne,
genau.
Lurenz da hinne.
Lurenz
so,
da hänge.
Lurenz da hänge, was da wieder los ist. Ne? Also finde ich schön.
Ja, und Läfie heißt dann Liebchen.
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Ja, sehr gut.
Sehr gut. Geheimtipps, was hast du da?
Ich hab den Landratsempfang.
Ja, Geheimtipp. Ja, erzähl da nicht so viel von, da muss ich nachher mehr Leute einladen.
Nein, weil das war, also ich glaube, nee, wir haben es beim letzten Mal nicht thematisiert, aber...
Doch, hast du von gesprochen, glaube ich, dass dir gut gefallen hat, hast du gesagt. Ja,
hat mir gut gefallen.
Ja, war auch gut. Mir gefällt das auch mal gut, schön.
Ja, lecker Eis.
Ja, auch das.
So, was hast du?
Ja, ich hätte eine Slumpertz-Zahl nehmen können, ansonsten habe ich aber nicht gemacht. Ich habe jetzt genommen, weil das auch echt schön ist, da zum Sitzen, habe ich meine Lokalität genommen, nämlich Lago Beach. Oh ja. In Zülpich.
Ja, das stimmt.
Ne, sitzt man schön, schön Ausblick, ja. Man kann da frühstücken oder essen oder sowas. Und die machen auch manchmal so Afterwork-Geschichten, wo viele Leute da so sind, ja. Strandmäßig. Wenn man ein bisschen Strandfeeling auch bei uns haben möchte, in Zülpich gibt es ja da eben Zülpicher See, die genau. Möglichkeit. Und daneben ist Lago Beach, so eine Art Strandbar, ja. Wo man dann eben auch was essen und
sehr, sehr kann. Schönes Areal. Wann war die Landesgartenschau da? Weißt du es noch?
Boah, 2017?
Ich wüsste es auch nicht, aber einfach.
Meine 17, ja? Aber ich genau. Kann daneben liegen. Oder vielleicht war es 14 schon.
Aber unfassbar schön.
Ich weiß es bin nicht. Bin ich bei dir. Es ja, kann ja, auch 14 schon gewesen ja. Sein. Jetzt werden alle Zülpicher, die zuhören, mich nachher sträflich korrigieren müssen.
Aber die kennen dich ja schon vom Henneskostüm. Also
oh ja, Zülpich. Oh Gott, Zülpich.
Also von daher,
da kennt ihr mich. Da kann ich eh nichts mehr. Da kann ich mir kaputt machen. Aber was toll ist, das haben die wirklich gut gemacht. Da ist so viel durch entstanden.
Ja.
Wir haben die Bördebahn reaktiviert zwischen Euskirchen und Düren, eine ganze Bahnstrecke. Da ist in einzelnen Orten was passiert, aber auch dieses ganze Gelände da mit allem, was da jetzt ist, so hier Flying Fox und der Wasserzugang, was so am See stattfindet. Schön ist, dass die das wirklich auch so nachhaltig aufgebaut haben. Auch ein Gelände, wo Festivals stattfinden, Konzerte sind und sowas. Also dass man diese Landesgartenschau genutzt hat, mit dem Invest, der passiert ist, dass da echt was entsteht,
cool. Auch für längere Zeit. Also nachhaltig, weil ich glaube, was du ja vielleicht in vielen Bereichen gar nicht so hast, dann hast du einmal diese Eventfläche ja, und dann war es das. Aber genau. Das ist bei uns tatsächlich anders.
Das ja, ist schön gemacht super. Worden, schönes ja. Beispiel. Gründe in der Eifel zu leben, habe ich die Lebensqualität.
Habe ich auch.
Ach Mensch, wir und haben heute viel lieber
Einstellungen. Ja, ja. Aber aus tiefster Überzeugung.
Ja, auf jeden
Fall. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, heute schon eine klare Liebes- und auch Lebensempfehlung abgegeben. Ja, oder auch natürlich für alle Besucherinnen und Besucher, dass es hier einfach eine ganze Menge zu entdecken gibt für Groß und Klein.
Ja. Ja. Schön. Schöne Runde und vielleicht für den einen oder anderen auch eine Anregung dabei, was man noch in den nächsten Tagen, ja, wenn man Zeit hat, Urlaub hat oder sowas, sich hier anschauen kann.
Absolut. Ja, damit würde ich sagen, schließen wir.
Wir sind ja schon wieder, die Zeit ist ja wieder hier.
Ja, aber wir haben uns natürlich auch 3 Wochen nicht gesehen.
Ja, okay, das so. Alles gut. Und, gut, ich habe am Anfang wahrscheinlich eine halbe Stunde über die Tour de France gesprochen. So. Und meine Urlaubsreise und so.
Ja, aber das ist doch schön.
Ja.
Also nochmal, das ist ja.
Also nein, ich mag das auch gerne. Also ich finde tatsächlich, und das meine ich tief ernst, es geht gar nicht darum, wie teuer der Urlaub ist, wie lang er ist und so weiter. Aber auch egal, in welcher Funktion man. Es gibt ja Menschen auch in Führungspositionen, die haben eine Scheu davor zu sagen, dass sie auch mal eine Auszeit sich nehmen oder im Urlaub sind oder Ähnliches. Ja. Da habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Habe dann manchmal auch irgendwie Bilder gepostet oder Ähnliches, weil ich sage, ich arbeite, glaube ich, im Alltag eine ganze Menge. Und dann kann man natürlich auch im Urlaub fahren, mal 2 Wochen im Jahr. Und das ist auch wichtig. Und das finde ich absolut. Und man kann Urlaub auch hier gestalten, indem man schöne Sachen macht. Man kann wegfahren, weit oder auch nicht so weit wegfahren. Also all das ist okay. Aber ich glaube, das braucht irgendwie auch der Mensch, dass man hin und wieder so ein bisschen Abwechslung hat. Und ich glaube, die allermeisten arbeiten so viel und kümmern sich so viel um ihre Familien, all das, was sie so machen oder um Ehrenämter, die sie haben. Und es ist wichtig, dass man immer wieder auch mal so ein bisschen Zeit für sich selbst oder für die eigene Familie irgendwie findet. Und ja, das bedeutet für mich Urlaub. Und ich hoffe, dass viele auch die Möglichkeit haben, die aktuell jetzt die Wochen um die Sommerferien irgendwie so ein bisschen zu genießen und auch mal ein paar schöne, entspannte Tage und Stunden da haben. Das ist mein tiefer Wunsch und das gönne und wünsche ich allen.
Ich glaube, besser kann ein Schlusswort nicht sein. Ja, von daher war schön, dass wir uns heute wieder gesehen haben.
Wunderbar.
Und was wir versprechen können, ist, ja, dass wir ab jetzt natürlich auch wieder in unserem normalen Zyklus von 2 Wochen veröffentlichen werden. Ja, wie gesagt, das hatte Gründe, warum es dann zwischendurch nicht der Fall war. Und ich glaube, das war auch genau richtig so. Und insoweit freuen wir uns wie immer auf euer Feedback. Schreibt uns gerne in den Kommentaren oder in der bekannten E-Mail. Du hast das Schlusswort, Markus.
Schaltet ein, erzählt's weiter. Danke euch. Schöne Sommertage noch.
Ciao.